Happy Shooting, Folge 485, Hannestra.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
Enjoy Your Camera und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ob wir das einigermaßen fäkalfrei über die Bühne kriegen?
Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Die Pre-Show ist ja...
Die Pre-Show...
What happens in the Pre-Show stays in the Pre-Show.
Was glaubst du?
Bitte. Sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja. Fäkalfreie Sendung. Ja, natürlich. Also bitte. Ich meine, also bitte, also echt.
Also echt jetzt mal...
Komm, Happy Shooting, klar. Die Sendung, die jugendfreie Sendung über Fotografie ohne Explicit Tag. Wir bringen euch heute folgende Themen. Wir unter anderem wird es eine neue Aufgabe Jugend. Geben.
Eine neue Aufgabe, richtig. Es wird ein Adobe-Blog geben.
Genau, wir reden über Adobe. es ist eine Frage von Andreas über Landschaften.
Es geht um kleine Stative.
Und 1000 Dias in einer Stunde.
Um Schirme und Octaboxen.
Und ein Kickstarter-Projekt.
Foto Lemur.
Und Getty.
Ein Sigma-Pancake.
Ganz kleines Pancake. Wir reden kurz über Pantone.
Über die Olympus.
Und die Fotobörse.
Über alte Schätzchen.
Und fangen vorne aber was mit was zu hören an. Du hast, machst mal die Musik leise.
Ich mach
nämlich heute ein Live-Geräusch-Rätsel.
Da ist der Schalter. Gut.
Genau. Da müssen wir es nachher übrigens in der Auflösung auch noch ändern, weil das, egal. Also, hier, erstmal mal hören. Hier so, Achtung. So. Dann. Und dann.
Oh Gott, ist das süß.
Klingt das süß?
Das klingt süß. Machst du nochmal den Auslöser?
Gut. Okay, nochmal, Achtung.
Och ja. Wie jo. Eine kleine Taschenuhr oder sowas.
Ja.
Doch. Irgendwie sowas.
Gut, wir sind heute wieder live am Senden. Es ist der 29. November 2016. Das Jahr ist fast rum. Oh Gott, Weihnachtsstress. Und wir nehmen auch heute wieder Fragen rein, die während der Sendung live hier reinkommen. Die dürft ihr uns gerne zum Beispiel über den Slack schicken im Kanal HS Fragen. Da ist es könnt ihr, wenn ihr, solltet ihr auch, weil da ist nämlich noch nicht so viel drin. Twitter, wahrscheinlich auch alle im Weihnachtsstress, oder? Auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage, auf Google Plus, auf happyshooting.de/community und auf facebook.com/boris-linke-foto. Überall da gibt es kleine virtuelle Briefkästen für eure Fragen und am Ende der Sendung schauen wir uns mal dieselbigen an und gucken mal, was wir davon beantworten können.
Ja, mitmachen könnt ihr übrigens auch mit einem Audiobeitrag. Wenn ihr also eine Frage oder einen Nachtrag habt, dann könnt ihr auch einfach euer Smartphone nehmen, die Rekordtaste drücken und das Aufgenommene schicken an info@happyshooting.de.
Genau. Und wir bedanken uns an dieser Stelle wieder bei den Shownotern, den Einladern, den Hausmeistern und allen, die sonst so, den Bot-Betreuern und allen, die sonst so um die Sendung rum mithelfen. Cooler Haufen.
Ja, das ja. Ist so.
Du hast hier was reingetan, was uns sowohl Dietmar als auch Griso geschickt haben.
Richtig, das ist in unserer Mailbox gelandet. Es geht um alte Schätzchen, die sehr teuer versteigert wurden. Mhm. Da hat zum Beispiel der Dietmar geschrieben, wer braucht schon günstige Großformatkameras, wenn es auch sauteure Kleinbildkameras gibt? Und zwar wurde eine Nikon One versteigert.
Das ist was Altes?
Das ist was richtig Altes. Das ist das früheste bekannte Exemplar einer Nikon-Kamera. So steht geschrieben. Ich weiß es nicht, kenne mich da mit Nikon da auch nicht so aus. Soll sein von 1948. Und die ist nicht für 1000 oder 2000 oder 10 oder 20.000 Euro versteigert worden, sondern für satte 384.000 Euro. Holla die Waldfee.
Das ist Geld.
Absolut, ja. Sie Also es sind natürlich immer Sammlerpreise, ne? Das ist klar. Ich weiß nicht, ob die noch funktionstüchtig ist, vermute ich mal fast bei so einem Preis.
Davon gehe ich aus.
Na, das denke ich auch mal. 1948 ist ja nun durchaus kein Alter für eine Kamera, nicht wahr?
Nee.
Ich glaube, auf dem nächsten Platz war dann eine Leica M3 in Schwarz, die wiederum dem Magnum-Fotografen Herbert List gehörte. Und die ist für 78.000 Euro weggegangen. Ist also schon ein glatten Schnäppchen eigentlich. Tja. Es gibt noch andere Kameras und ihre Preise sind aufgeführt hier auf dem Link, den wir in die Shownotes stellen. Das Ganze fand wohl in Österreich statt, eine Auktion.
Mhm. Und tja, weißt du, was dieses Wochenende in Darmstadt stattgefunden hat?
Ja,
da ging es nämlich auch um alte Kameras.
Ihr habt auch alte Schätzchen besucht sozusagen.
Genau, mhm. Es war wie es zweimal im Jahr stattfindet, die Fotobörse vom Fotoclub Darmstadt. Das ist eine der größten, wenn nicht die größte Fotobörse in Deutschland mit Ausstellern aus ganz Europa. Und wir haben im Vorfeld schon mal 3 Karten verschenkt und es waren auch eine Menge Leute da und die habe ich dann beim Mittagessen einfach mal ein bisschen über eine Erbsensuppe ein bisschen ausgehorcht. Das hört dann recht unvermittelt auf, weil ich am Schluss einfach irgendwie vergessen habe, da noch ein 3:1 Happy Shooting rauszulassen. Das ist irgendwie untergegangen. Aber ne, drück mal auf den Knopf.
Genau. Und wo sind wir?
Wir sind auf der Fotobörse in Darmstadt. Und wir haben lauter Sachen gekauft, die wir nicht brauchen.
Was denn so?
Also wir haben, glaube ich, in Summe jetzt 3 Großformatobjektive gekauft. Eins für dich, eins für mich und eins für Boris.
Ja, ja, 3 Großformatobjektive, davon eins für Boris. Das ist das teuerste gewesen für 250 Euro, weil das ist so ein Schneider Kreuznach, was richtig ordentlich ist. Und wir haben so 2 alte, verramschte, mit Kompur. Na, sind halt alt, die Dinger. Hast du den gerade auf irgendeine Zeit, wo man den mal hören könnte?
Muss mal gerade schauen. Warte mal. Das ist eine Sekunde. Ja, das können wir mal versuchen.
So klingt ein Kompo-Verschluss von 1900, wahrscheinlich 28 oder so.
Um und bei, ja. Dürfte aus den 20er sein. Das Objektiv ist ein Hugo Meyer und Co. Görlitz.
Ein Doppelanastigmat.
Ein Doppelanastigmat mit 200,
mit 21 cm Brennweite. Genau,
210 mm und einer Offenblende von 6,8.
Das ist ein cooles Teil. Das ist schon abgefetzt so ein bisschen, aber...
Ja, total. Auf dem Verschluss kann man schon gar nichts mehr erkennen. Also das Rädchen, wo man die einzelnen Modi umstellt, die geht kaum noch. Und das Kompur hier unten, das kann man gar nicht mehr lesen. Aber dafür ist der halt auch so oft benutzt worden, dass die Zeiten alle noch laufen.
Die läuft richtig gut. Wir haben sie gemessen.
Mhm. Und insofern, das ist ein Schnapp. Und das ist das Schwesterobjektiv zu meinem Zeiss Icon 135. Was auch nicht vergütet ist und was halt so wunderschöne Sachen mit Licht tut.
Jetzt müssen wir nur noch Objektivplatte dafür organisieren und dann ist das Großformat-Tauglich.
Das sieht wieder aus wie das, ich glaube, das ist wieder die 56 mm, die das andere auch hatte.
Messschieber to the rescue.
Ja, ich werde das wahrscheinlich einfach mal die beiden Objektivplatten aufeinanderlegen, abzeichnen und dann zum Schneiden geben bei Formulor.
Bei Formulor. Wir sind ja nicht alleine. Ne? Wir sitzen hier nämlich in der Kantine bei einer Erbsensuppe. Wen haben wir denn da noch?
Hier ist auch der Boris, aber ein anderer.
Ein anderer Boris. Du hörst Happy Shooting, bist du über den Slack irgendwie mit dazugekommen?
Ich bin über Vrint zu Happy Shooting gekommen.
Du bist über Vrint dazugekommen?
Ja.
Und was interessiert dich denn hier so an der analogen Fotografie?
Gut, erster Besuch bei der Fotobörse. Einfach mal sehen, was es hier so alles gibt, was man hier für Leute trifft. Sonst bin ich eher digital unterwegs, um ehrlich zu
sein. Ist auch schon interessant, ne? So diese Börse, das ist schon eine ganz eigene Stimmung hier.
Das ist schon ziemlich nerdig, ja.
Ja, ja, muss man sagen. Hier sind die Nerds. Wir haben noch jemanden da. Wer bist du denn?
Hi, ja, ich bin der Markus.
Was führt dich hier auf die Börse? Du bist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal da.
Ja, ich war früher schon immer mal hier. War halt richtig schön, wo man auch Sachen gebraucht hat. Mittlerweile brauche ich nur noch Spielzeug. Hab hier einen Avenger gekauft.
Also das ist so ein Arm fürs Studio.
Genau, und so ein bisschen Spielerei.
Du bist nämlich Lehrer, ne? Und du machst so Lochkameras mit den Schülern.
Ja, genau, ab und zu bauen wir Lochkameras mit Butterbrotpapier hinten. Das habe ich mich mir immer informiert bei Spürsinn, ob die auch Papiere haben, dass man da mal Filme entwickeln kann. Mhm. Ja, das ist wirklich ganz nett hier. Ja.
Ist ja noch mal jemand da, mit dem wir noch kurz reden müssen. Du bist der das Kloster anzünden möchte, oder?
Ja, hallo, ich bin der Kai aus Dieburg.
Ja. Wie war das mit dem Kloster? Muss man kurz erzählen. Also, wir haben ja letzte Sendung schon mal drüber geredet. Ihr wollt da Nachtaufnahmen mit Nebel und Rauch und der örtlichen Feuerwehr und fliegenden Drohnen machen.
Ja, genau. Und der Trick an der Geschichte ist ja, im Kloster sind so viele Menschen unterwegs, die merkwürdige Sachen machen wollen. Und wenn es irgendwo einen Platz gibt, wo man merkwürdige Sachen machen kann, dann ist das Kloster. Deswegen haben wir überlegt, vielleicht irgendwas mit Nebel und mit Drohnen und mit Licht und im Dunkeln. Und ja, und dann war halt die Frage nach dem Feuermelder.
ob dann gleich der Alarm losgeht.
Ja, genau. Und was man alles so machen kann und darf und wen man dann sich so zusammensucht für Genehmigungen. Und ja, gut. Kinder brauchen auch eine Weile zum Entwickeln und deswegen muss man rechtzeitig anfangen.
Wir werden sehen, was da draus wird. Es sind ja noch 8 Monate bis zum Klostergeister.
Ja, die Zeit wird langsam knapp. Der deutsche Bürokratismus malt langsam.
Ich bin gespannt. Boris und ich halten uns da raus. Wir werden uns da gepflegt zurückhalten und schauen, ob ihr es schafft, dass wir dann das Jahr drauf wiederkommen dürfen oder vielleicht auch nicht.
Jo, das war nicht schlecht. Ich habe gerade übrigens das Gefühl, dass das ein bisschen zu schnell abgelaufen ist.
Das, liegt
das
aber
klang auch ein bisschen höher. Vielleicht spielst du da irgendwas mit 44 statt mit 48 ab oder so?
Nein.
Interessant.
Hast du wahrscheinlich zu langsam aufgenommen.
Wahrscheinlich. egal. Ja, das waren ein paar Eindrücke aus der
Ja, du hast Cafeteria. Du hast mir ein schönes Objektiv besorgt.
Ja, ja.
Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
Du kommst, das war ja so, du hast ja die Intrepid geholt, diese britische Großformatkamera.
Und, das war diese günstige und ich habe ja noch so eine chinesische auch hier stehen.
Genau, und hast da ja dann irgendwie, aber jetzt kein Objektiv dafür, sondern nur diese Lochblende. Mhm. Und dann hast du mich quasi beauftragt, hier auf der Fotobörse nochmal Ausschau zu halten. Und es ist tatsächlich so über die letzten Jahre immer wieder mehr Großformatzeug dort aufgeschlagen. Und dieses Jahr war eine relativ gute Auswahl an Großformatobjektiven, gebrauchten. Und dann hast du mir so einen Rahmen gegeben, in dem ich mich bewegen kann. Habe ich dich kurz angemessaged, habe dir ein paar Fotos geschickt. 90 mm Schneiderkreuz, noch ein super Angulon, Blende 8 ist die Offenblende. Geht auch heller, aber die sind dann gleich wieder einiges teurer. Also
ja, das ist doch so in Ordnung, weil ich habe ja gesagt, vielleicht ein bisschen was weiteres. Ich habe hier auf der chinesischen eher was Längeres drauf, weiß jetzt gar nicht auswendig. Und dann habe ich gesagt, vielleicht ein bisschen was Weites, so für Landschaften. Genau. Und bei Landschaften würde ich abblenden nochmal.
Jawohl, und das ist bereits auf so einer Linhof-Platte drauf. Also das passt dann auch in die Chamonix zum Beispiel, beziehungsweise nicht in die Shenhao. Und das passt auch in die Intrepid rein. Genau. Das ist so eine leicht nach hinten versetzte.
In die Intrepid, wo muss ich wahrscheinlich an den Ecken irgendwas wegdrehen?
Wahrscheinlich nicht. Diese Linhof-Platten haben so leicht diagonale Ecken. Ach, das könnte sein, dass das total auf Spann passt.
Ja, super.
Ja, und da ist noch ein kleiner Drahtauslöser dabei und
ja, cool.
Die Objektivdeckel. Der hintere Objektivdeckel, den haben wir nicht mehr gefunden. Da hat der mir dann einen passenden von Minolta mitgegeben.
Auch nicht schlecht.
Ja, das werde ich dir dann irgendwie die Tage mal zukommen lassen.
Genau.
Ist ein hübsches Ding. Also das Glas völlig in Ordnung. Das ist in gutem Zustand. Der Verschluss ist in ordentlichem Zustand. Die Zeiten sind, ich sag mal, die langen Zeiten ist immer so bei so Verschlüssen, die ein paar Jahre auf dem Buckel haben, dass die so ein bisschen, aber wir reden so um 10-15%. Also das ist alles völlig im Rahmen.
Das hält der Film aus.
Genau.
Genau. Das sind ja dann so meine nächsten Schritte dann, dass ich auch nochmal die Kassetten brauche und dass ich Film brauche und ein Dunkeltuch brauche ich noch. Und
genau, so eins nach dem anderen.
Und irgendwann gehe ich dann nochmal los.
Also Dunkeltuch, also dieses Tuch, was man sich so im Kopf wirft, damit das Außenlicht so ein bisschen beim Komponieren und Scharfstellen abgetrennt ist, das kann man auch super selber machen.
Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Auf der anderen Seite kann man die auch kaufen. Und dann.
Ja, bin mir gar nicht so sicher, ob das heute noch irgendjemand neu herstellt, das Zeug.
Das gibt's, das ist schweineteuer.
Also was wir hier haben, sind tatsächlich selbstgemachte.
Ich glaube,
eins hat uns mal der John Ferrer sogar genäht.
Ach, ja, guck an. Ja, ich glaube, bei Monochrom kann man sowas noch kaufen, aber das kostet dann auch entsprechend.
Ja, deshalb selber machen. Mhm. Kannst du so Blackout-Stoff kaufen und dann brauchst du einfach nur eine Kordel und eine Nähmaschine und ein bisschen Klett.
Ja, irgendwas wird da schon passieren. Vielleicht ist das ja auch ein Projekt für die Klostergeister. Mal gucken.
Bring deine Maschine mit.
Ich kann von Hand nehmen.
So, jetzt werden wir aber wieder digital.
Ja, wir werden digital. Ganz kurzes Update. weil es mich halt persönlich ein bisschen zwickt, die Olympus, die OMD EM1.2 oder EM1 Mark II, wie ihr sie auch immer nennen wollt. Ich habe leider immer noch keine bekommen. Es ist weiterhin sehr, sehr knapp, sagt man mir. Pressemodelle auch knapp. Man hofft, dass ich dies Jahr noch eine kriege, aber versprechen kann man es mir nicht. Ich habe dann aber mal nachgefragt, wann man sie denn überhaupt bestellen können wird, weil ich habe halt noch einen kleinen Gutschein für den Olympus Store, für diesen Online-Shop. Und der ist aber, ich glaube, nur noch dieses Jahr gültig. Und das wäre natürlich schon ein Burner, ne? Weil bei dem Preis macht sich jedes Prozent gleich sofort bemerkbar. Sie soll wohl ab Dezember verfügbar sein, aber eben zuerst an die Händler geschickt werden, was ich ja persönlich einen sehr, sehr feinen Zug finde von Olympus. Das heißt, erst werden die Händler beliefert und erst später wird es im Online-Store bei Olympus direkt zu finden sein. Und es ist noch unklar, wann. Also man konnte mir noch keinen Termin geben, ob das dann Ende Dezember passieren wird oder eben doch erst im Januar. Der größere Haken für mich persönlich ist jetzt allerdings, selbst wenn sie jetzt noch im Dezember erscheint, würde ich sie wahrscheinlich trotzdem nicht direkt kaufen, obwohl ich einen Gutschein habe, weil sie wird erstmal nur in Schwarz verfügbar sein. Wie damals auch die Mark I, die gab es ja auch nur komplett in Schwarz und erst später in dieser silbernen Edition. Und ich habe mich total verliebt in diesen Look, in dieser Silberoptik, diese Retro-Optik mit dem Schwarz abgesetzten und so. Ich will die nicht in nur Schwarz haben. Also es gibt keine Aussage, ob es sie in Silber geben wird und ob und wenn ja, wann. Da konnte ich niemanden zu einer Aussage hinreißen lassen.
Aber es gibt doch so Silbersprühfarbe, ja. Boris.
Ja, ja.
Abkleben, das Glas abkleben und dann
wie bei Digital Ref, ne? Einfach mal pink ansprühen.
Richtig. Oh, apropos Digital Ref, der Kai macht nicht mehr.
Der Kai macht nicht mehr?
Der ist da jetzt ausgestiegen. Ach, oder was? Ausgestiegen worden. Keine Ahnung, er ist auf jeden Fall nicht mehr dabei.
Ach, guck an, habe ich noch nie
gekriegt. Macht jetzt irgendwie solo weiter. Nur so zur Info, fiel mir gerade ein. Weil das pinke Kamera war, glaube ich, so tatsächlich das Video, wo der so auf meinem Radar erschienen ist.
Ja, das war auch so ungefähr die Zeit, ja. Deswegen ist in letzter Zeit der Lok viel unterwegs. Ich dachte, der macht bloß Urlaub, der Kai.
Ist ja egal. Also auf jeden Fall.
Also EM1.2 gibt es erstmal nur in Schwarz. Ich bin aber, glaube ich, nicht alleine. Ich habe den schon geschrieben, ich will sie unbedingt in Silber haben und ja. Man konnte mich nur vertrösten und sagen, es gibt sie halt erstmal nur in Schwarz. Zu schade. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache. Ich habe schon lange den Wunsch nach einer etwas längeren Brennweite. Ich hatte ja damals zum Testen auch so ein, weiß nicht was das war, 70 oder 75 bis 300 Millimeter, was ja dann am langen Ende einen Bildwinkel von 600 Millimeter am kleinen Bild hat. Ist zwar nicht so lichtstark, hat mich aber dann doch ganz, fand ich ganz interessant, so mal weiter weg auf der Weide und Wildlife und so. Vielleicht hole ich mir dann davon irgendwas. Wäre schade, wenn der Gutschein verfällt, ne? Nun ja.
Sehr schön.
Ist dir alles egal, ne? Ist zu klein der Sensor, ne?
Das ist völlig okay. Also jeder soll mit der Kamera glücklich werden, mit der er glücklich werden möchte.
Ist ja auch nur eine Mark II und keine Mark IV, ne?
Bitte unterstell mir jetzt nicht irgendwelche elitären, niedrigen Beweggründe. Nee, es gibt genügend Situationen, wo die Spiellosen deutlich überlegen sind. Also so im Street-Bereich mit der Mark IV rumrennen und du hast sofort alle Aufmerksamkeit.
Das ist ja, je größer so die Kamera, desto schwieriger manchmal, ja. Das stimmt.
Oder im Landschaftsbereich, ja. Dann mit den ganzen Schärfentiefengeschichten und so weiter. Also das ist, nee, das ist müßig, das irgendwie hier eins vor das andere stellen zu wollen.
Nee, ist auch Quatsch. Ich hätte sie halt ganz gerne in Silber, weil sie wirkt dann eben, wenn du von vorne guckst, wirklich wie eine alte Kamera und das scheint auch wirklich so anzukommen, denn ich hatte schon viele sehr schöne Gespräche mit Leuten, die tatsächlich dachten, ich wäre analog unterwegs. Also, und die dann ganz erstaunt waren, dass sie dann doch digital ist.
Ich habe ja auf der Fotobörse, da haben wir kistenweise Rangefinder und solche Geschichten gesehen. Ich hätte auch was Analoges mitbringen können, dann wärst du richtig echt gewesen.
Ja, ich habe ja analoge Kameras, so ist ja nicht. Ne? Aber ich habe ja gesagt, analog dann bitte größer als Kleinbild, weil Kleinbild analoge und ich habe eine Kleinbild digitale und das Spiel habe ich schon durch. Nee. Dann mache ich im Mittelformat, das ist schon okay. Nun ja. Das nächste ist etwas sehr Kurioses.
Wieso kurios?
Also es heißt Kalibrierung, es geht aber eigentlich um Profilierung von iPhone und iPad.
Farbmanagement auf iOS. Mhm. Und Android übrigens auch.
Ach ja, okay.
Ja, das Problem ist, wobei wie es bei Android aussieht, weiß ich gar nicht, aber also gehen wir erstmal vom Desktop-Computer aus. Du hast deinen Desktop und im Desktop ist das Farbmanagement integriert. Da kannst du dann sogenannte ICC-Profile hinterlegen. Mhm. Und alles, was auf dem Bildschirm dargestellt wird oder an irgendwo hingeschickt wird, nach außen quasi, läuft über diese Farbprofile, speziell den Bildschirm. Das heißt, du kannst quasi eine Profilierung machen, damit die Farben so angezeigt werden, wie sie sollen. Und dann wird das auch so gemacht und das ist im Betriebssystem eingebaut und ganz toll. Und jetzt gehen wir mal auf das kleine iOS. Und da ist das im Prinzip auch so. Auch da gibt's ein Farbmanagement, aber das ist unter der Haube und das kannst du nicht beeinflussen. Du kannst da keine Profile reinschieben, sondern du musst halt das nehmen, was die im Werk eingestellt haben. So.
Ich vermute ja auch, dass jetzt Apple zum Beispiel das über die Profile regelt, dass nach Sonnenuntergang das Display wärmer wird.
Vermute ich auch fast, ja. Also jedenfalls ist das, kann man da nicht so einfach sagen, hier, ich profiliere mal und der Sailor 70 hat uns jetzt einen Link geschickt zum, ja, was ist das? ColorTrue.
ColorTrue von
schon
Pantone.
Weichen eigentlich.
Das ist schon alt. Hier brummt gerade was. Achso, das war die Tür. Sowas. Es ist eine App, eine Software, mit der man sein iPhone, iPad oder eben Android-Gerät kalibrieren kann, also sprich ein Profil erstellen kann. Und das funktioniert mit einer externen Hardware. Da gibt es eine Liste von kompatiblen Geräten. Mhm. Und weil man die Geräte nun auch nicht so einfach an das Smartphone oder an das Tablet angeschlossen kriegt, braucht man eben auch noch einen Desktop dazu. Auf dem Desktop läuft eben auch eine Software. Die beiden Geräte kommunizieren dann übers WLAN, sodass der Desktop-Computer quasi dem Kleingerät sagt, was es anzeigen soll.
Also das ist genau das Gleiche, was man so sich auf den Bildschirm normalerweise drauf tut, genau. Um die Farben zu messen. Das tut man dann halt auf sein Smartphone, schließt es aber am Rechner an.
Genau.
Und die unterhalten sich dann miteinander. Dann, okay.
Da unterhalten die sich und wenn das Ganze fertig ist, wird eben das Profil in die App auf das Smartphone oder aufs Tablet geschoben. Und die App, wenn ich das richtig verstanden habe, hat zumindest mal einen Bildbetrachter drin, sodass wenn du dir dann Fotos darauf anguckst, die eben dann farbverbindlich da angezeigt
werden. Das heißt, die Profile werden da nicht im Betriebssystem verankert, sondern du musst da tatsächlich über diese App gehen.
Richtig. Ich weiß nicht, wie es bei Android ist, aber bei iOS wird es das Problem haben, dass du ja nicht einfach an die Systemdinge rankommst. Also du kannst nicht einfach ein ICC-Profil hinterlegen und dann sagen, das gilt jetzt mal fürs gesamte System.
Und dann kommen die Apps nicht an. Die noch, dass es auch mit anderen Apps geht, aber die müssen dann dieses ColorTrue unterstützen. Das heißt, ja. Die müssen da irgendwas einbauen, damit das dann auch dort funktioniert.
Ich vermute, die haben da halt eine Schnittstelle gemacht. Man kann ja unter iOS die Programme so machen, dass die untereinander Informationen austauschen können. Wie genau sie das da gemacht haben wollen, weiß ich nicht. Hab da jetzt nicht in irgendwelche Specs
Also quasi am Betriebssystem vorbei.
Genau.
Das heißt aber, die Apps müssen das unterstützen und da sehe ich das Problem.
Und da ist das Problem, denn meines Wissens unterstützt es keine.
Ich habe keine Liste gefunden, ich habe tatsächlich gesucht, bin mal dann in den App Store gegangen und wie gesagt, ich rede es nur über iOS, weil über Android kann ich da nicht fundiert reden, aber ich habe mir dann mal die Reviews angeschaut, was die Leute so hinterlassen haben. Die haben, dieses ColorTrue hat nicht viele Sterne. Und das scheint wohl so, dass die Firma, sagen zumindest manche, irgendwie das nicht mehr pusht. Also dass das quasi, looks like this company lost all its interest in pursuing color accuracy in mobile devices. Hm. Andere schreiben, dass zum Beispiel sowas wie, also wenn überhaupt, dann gehört das natürlich zum Beispiel in Lightroom Mobile und solche Sachen rein und da ist es halt nicht drin. Mhm. Das heißt, die Leute können nicht farbverbindlich arbeiten, weil keine App das irgendwie richtig unterstützt, wenn ich das richtig sehe. Außerdem gibt es auch relativ große Menge an Beschwerden von Leuten, die sagen, ja, ich habe ein Color Monkey, aber es unterstützt nur den Color Monkey Display. Also es wird wohl auch nicht viel Hardware unterstützt zum Kalibrieren.
Ja, es sind so ein paar ausgewählte Produkte. Also auf der Webseite stehen schon ein paar drauf, aber wenn du natürlich irgendwie genau das Modell daneben hast, hast du halt ein Problem. Aber das sind so die üblichen Beschwerden. Ich denke, das größere Problem ist eher, wenn man vorhat, sowas anzubieten, dann kannst du das, glaube ich, nicht einfach auf den Markt schmeißen und dann mal hoffen, die anderen finden das schon, also die anderen Softwareanbieter, und klemmen sich da dran und fragen mich. Sondern ich glaube, da wirst du dann als Pantone ganz offensiv an die anderen Softwarehäuser ran müssen, die eben Nlight, Snapseed, also dann Google oder Adobe Lightroom und so weiter. Und musst denen sagen, hier, schaut mal, wir haben hier was gebaut. Habt ihr da Interesse? Wollen wir da zusammenarbeiten? Und bei Google sehe ich so ein bisschen das Problem, wen sprichst du da an? Das wird mehr oder weniger im Sande verlaufen, schätze ich mal. Und bei Adobe sehe ich das Problem, die denken dann wahrscheinlich eher über irgendeine eigene Lösung nach, bevor sie da auf irgendwas anderes setzen.
Dann muss man aber natürlich überhaupt die Frage stellen, wie sinnvoll ist es denn überhaupt, ein Smartphone zu profilieren, weil wir, ich sehe es ja schon in stationären Desktop-Umgebungen, dass da braucht nur irgendwie der Tag sich ändern und der Vormittag, und dann macht ein anderes Licht durchs Fenster, was reinscheint, als der Nachmittag, und nachts hast du dann die künstliche Beleuchtung an und du arbeitest quasi mit verschiedenen Umgebungslichtbedingungen, und je nachdem, welche Umgebungslichtbedingungen du hast, werden auch deine Edits ein bisschen anders ausfallen. Und beim Laptop ist das natürlich noch verstärkt, weil den trägst du rum, aber wenn es was gibt, was du noch mehr rumträgst, dann ist das dein Smartphone. Du hast also quasi mitten in einem Edit möglicherweise drei verschiedene Lichtumgebungen, und das macht es dann schon mal auch relativ schwierig, da noch konsistent zu bleiben.
Also ich find's auch ehrlich gesagt bei einem Smartphone ein bisschen übertrieben, so vom Aufwand, Nutzen. Ich meine, mal ehrlich, wer bearbeitet denn jetzt an seinem Smartphone seine Fotos, und zwar so, dass sie farbverbindlich kundenfertig sein müssen? Fragezeichen.
Naja, es gibt vielleicht schon Leute, die sagen, ich will das alles auf meinem iPad machen. Kann ich mir schon vorstellen.
Beim Smartphone halte ich das für übertrieben, ne? Beim Tablet, wenn wir jetzt so mal in Richtung iPad oder vielleicht sogar das iPad Pro uns mal angucken, ne? Also da gibt es ja auch das große, fast 13 Zoll große, das ist ja mächtig. Da kann ich mir das wiederum sehr gut vorstellen, dass man das machen möchte. Jetzt habe ich so ein Gerät noch nicht live in der Hand gehabt. Ich weiß aber, dass Apple da ja mal geschrieben oder gesagt hat, dass sie die ab Werk schon mal kalibrieren würden, so wie sie das mit dem iMac 5K ja auch tun. Und ich muss hier sagen, mein iMac 5K habe ich hier noch nicht mit einem externen Device profiliert, sondern den habe ich so, wie er ausgeliefert ist, hier auf dem Bildschirm stehen, und ich bearbeite da die Fotos dran.
Der kommt aber auch mit einer extrem guten Profilierung daher.
Und das passt. Also wenn ich mir einen Ausdruck daneben halte, ich sag mal, das ist nah genug. Also mir fehlt da ehrlich gesagt nichts. Wenn das beim iPad auch nur ansatzweise so ist, wofür dann noch? Und dann kommt natürlich noch dazu, dass dieses iPad, ich glaube, das Pro macht's nicht, ne? Aber das kleine Pro, dieses fast 10 Zoll, 9,7 Zoll Pro, das passt sich doch, wenn man das möchte, an das Umgebungslicht an. Das heißt, wenn du in der
dieses True Tone heißt genau, das, glaube ich.
Wenn du in der kühleren Umgebung bist, dann wird das Weiß ein bisschen bläulicher. Wenn du ein warmes Licht hast, dann wird das Weiß ein bisschen gelblicher, dass es angenehmer für die Augen ist. Das ist natürlich der Tod für eine farbverbindliche Bildbearbeitung. Arbeitest
dann wieder auf einem bewegten Ziel hin und her, ja.
Absolut. Also das müsste man mal mindestens abschalten.
Ja gut, dann musst du dir aber auch gleich eine Normlichtkiste mitnehmen, ne? Und die dann
so gesehen,
eine faltbare Normlichtbox irgendwie.
Also ich finde das ehrlich gesagt mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Ja, das ist... Ja, okay, aber erwähnt haben wir es, verlinkt haben wir es. Wen es interessiert, der möge sich das ruhig mal angucken. Lass uns über kleine Dinge reden.
Was ist denn das?
Ein kleines Pancake-Objektiv.
Das Objektiv haben wir schon mal vor langer Zeit vorgestellt.
Genau.
Das ist ein Sigma-Objektiv. Und zwar ein Tele-Zoom sogar, nämlich 200 bis 500 Millimeter.
Mit ganz, ganz wenig Lichtstärke.
Das Interessante ist, dass es eine durchgängige Lichtstärke von 2,8 hat.
Das Ding ist riesengroß. Und
es ist günstig geworden.
Wobei riesengroß, es ist groß, sagen wir mal so. Und Twitteraner Brötchen hat mir den Link geschickt und sagte, ich soll mir mal die Kommentare dazu angucken. Also es gibt Kundenrezensionen, die sind schon sehr lustig dazu. Wenn man sich das Objektiv anschaut, weiß man auch warum.
Also das Ding ist erstmal, das ist so groß wie eine Panzerfaust. Und weil die, das, ich weiß gar nicht, was von Durchmesser die Frontlinse hat, aber weil das halt viel, viel, viel zu groß ist für irgendwelche Filter, hat das Ding eine Filterschubblade und die hat auch noch 72 mm Durchmesser.
Ja, also ich finde das ganz gut, weil ich habe also mal Rezessionen angeschaut, die sind schon sehr lustig zu lesen.
64 Kilogramm wiegt das Ding.
Ach, dann geht ja noch, kriegst ja fast noch allein geschleppt.
64 Kilogramm inklusive Verpackung. Hier oben steht Größe und Gewicht 16 Kilogramm. Sie widersprechen sich da ein bisschen.
Ist egal.
Wahrscheinlich eher 16.
Jedenfalls gibt es eben auf Amazon.de diese Rezessionen, die sind schön, aber die Kundenfragen, die sind ja noch viel besser.
Als Kunde kann man ja Fragen stellen und gucken, ob andere Käufer eine Antwort haben.
Genau, und die kann auch jeder beantworten. Und da hat sich tatsächlich, da sind dann so schöne Sachen drin wie: Hallo, meine Kinder sind vor 3 Tagen beim Spielen in das Objektiv gefallen und kommen nicht mehr raus, was soll ich tun? Dann werden Hunde, Suchhunde empfohlen. Der nächste fragt: Wo bekomme ich einen passenden Selfie-Stick? Antwort: ThyssenKrupp bietet für den Home-User handliche Stahlträger im Format 12x1,50 Meter an. Ja, ist das Handgepäck tauglich für US-amerikanische Airlines? Man bekommt es zwar in US-Flugzeuge rein oder auch in eine Antonov 225. Das eigentliche Problem bei den USA ist ein anderes. Das letzte Mal, als ich es auf die Lafette montieren wollte, weil konventionelle Stative zu schwach sind, grinste mich auch einmal ein Abrams-Panzer mit einer 10,5 cm Glattrohrkanone an. Tja.
Ja, es gibt
es ist, auch eine, es ist lesenswert.
Gibt auch eine schöne Frage, nämlich wie lange man wohl braucht, um das Objektiv zu Fuß zu umrunden. Und da gibt es zum Beispiel die Antwort: Je nach Wetterlage, Windstärke, Erdrotation und persönlicher Fitness ist für eine Umrundung eine Zeit von ca. 2 bis 4 Stunden einzuplanen. Eine Tasche mit Kaltgetränk und Müsli-Regeln ist für den Weg zu empfehlen. Ein anderer meint, er hätte etwa eine Woche gebraucht. Und wieder ein anderer meint, dass es wichtig ist, die Zeitumstellung zu beachten. Ich glaube, es sind 2 Stunden, im Sommer 3.
Wir wohnen in Hamburg und machen 2017 Urlaub in Los Angeles. Würden uns gern von zu Hause vorab das Hotelzimmer ansehen. Ist das Sigma dafür geeignet? Oh, da schreibt er, nee, leider nicht wegen der Erdkrümmung. Na gut. Ja, es ist herrlich.
Gönnt es euch.
Ich habe mich totgelacht. Also nicht ganz, weil ich bin ja noch da.
Ja. Tja. Also das ist mal ein Spaß, den kann man sich mal gönnen. Man kann auch einfach mal albern sein. Und das Ding da finde ich sehr schön.
Sehr, sehr
danke, Ed Brötchen, für diesen Link.
Ja, nicht ganz so albern ist die Geschichte mit Getty. Man erinnere sich, wir haben in der Folge 469, die verlinken wir auch nochmal.
Ich würde sogar sagen 469.
Darfst du gerne sagen, wie du möchtest. Wir haben da schon mal ausführlich drüber geredet. Die Geschichte war, dass die große Bildagentur Getty versucht hat, Lizenzen einzutreiben von Carol Highsmith, einer Fotografin. Diese hatte einen riesen Katalog an Bildern in die Public Domain gegeben, also ihre eigenen Fotos, die sie gemacht hat, hat sie als Public Domain zur Verfügung gestellt, hat die dann natürlich trotzdem auf ihrer eigenen Website gepostet oder zumindest Auszüge davon. Und dann kam Getty und hat plötzlich gesagt, das sind unsere Bilder, du musst Lizenzen dafür zahlen, wenn du die da verwenden möchtest. Mhm. Und dann hat sie geklagt und alle haben sich die Hände gerieben und gesagt, jetzt kriegt der böse große Getty mal eins auf die Ömme. Und dann hat die Frau Highsmith auf rund 1 Milliarde US-Dollar geklagt. Eine Riesenklage. Die hat dann pro Bild irgendwie was angesetzt und es war ein großes Hallo und alle haben sich gefreut, dass da mal irgendwie Getty bluten muss.
Aufgrund der Summe natürlich medienwirksam.
Sehr, sehr medienwirksam. Ja, jetzt Ende Oktober wurde die Klage rausgeworfen. Ist rum. Nix. Nix Milliarde. Getty ist fein aus der Sache raus. Also es ist wohl keine schriftliche Erklärung von dem Richter veröffentlicht, aber es scheint, dass das Gericht die Argumentation von Getty akzeptiert hat, und zwar, dass Public Domain Sachen regelmäßig kommerziell verwendet werden. Das ist so, sie sind Public Domain, also kann man sie auch kommerziell nutzen, und deshalb hätte auch die Originalautorin der Bilder könnte in der Sache nichts sagen. und könnte das auch nicht aufhalten. Der Brief, der an sie ging, wegen Lizenzen für ihre eigenen Bilder, das wurde wohl als ein honest mistake hingestellt, also ein echter Fehler, und dass sie das schon direkt, nachdem sie sich beschwert hätte, eigentlich schon irgendwie aus der Welt geschafft hätten. Und so wie es aussieht, ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein Vergleich stattgefunden hat, auf jeden Fall ist die Sache vom Tisch.
Hm. Also nach dem
Motto, sich nicht so toll an, ne?
Nach dem Motto, der eigentliche Fehler war, von ihr Lizenzgebühren zu verlangen. Das war halt ein Fehler, das haben sie eingesehen und das war nur ein Versehen und das ist offenbar akzeptiert worden und ansonsten Public Domain dürfen wir auch verkaufen.
Ja, das ist, glaube ich, die Argumentationslinie.
Da wäre ich ist ja so ein bisschen, nicht, ne, so,
da nicht bin so ich jetzt glücklich das, mit. Ja, da sitze ich auch so ein bisschen davor und denke mir so, Aber andererseits, ich meine, wenn du jetzt ein Public Domain Foto nimmst, das auf ein T-Shirt druckst und dann mit dem T-Shirt reich wirst, kann dir da auch keiner ankaufen.
Ja, schwierig, ne? Da ist halt diese Creative Commons License, wenn du da sagst NC, ne? No Commercial
Use. Ja, oder beziehungsweise die CC0 dann, das ist dann die Public Domain.
Ja, dann ist es aber wieder Public Domain, dann darfst du
richtig.
Wieder, ne? Aber wenn du das NC halt dranhängst und sagst, das wäre dann vielleicht die Lösung gewesen, wenn sie sagt, sie will diese Bilder wirklich der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stellen und will verhindern, dass das jemand vermarktet, dann muss sie wahrscheinlich ein NC dranhängen.
Das wäre dann ein Testcase für die CC gewesen, ja.
Mhm. Na gut. Ja, schade, nix aufs Maul für Ketty. Ja. Manchmal ist das so.
So.
Den Übergang kannst du dir jetzt selber aussuchen.
Nee, den darfst du machen. Du hast das auch da reingeschrieben.
Ja. Ich mach mal keinen Übergang, sondern ich gehe mal direkt zu Fotolemur.
Fotolemur.
Genau, das ist ein Tierchen. Nee, ist kein Tierchen, das ist eine
Lemur
Software.
Lemur ist ein Tier.
Ja, aber der Fotolemur nicht. Das ist eine Unterart des Lemurs. Dieses possierliche Tierchen kann ganz besonders schön ihre Bilder bearbeiten und dabei kann es automatisch erkennen, wo der Kopf und die Augen und der Hintergrund sind, die dann völlig getrennt voneinander bearbeitet werden. Ja, so funktioniert das nämlich. Das macht eine Bildanpassung für jedermann sozusagen. Das heißt, man macht einfach sein Foto. Sie schreiben auch am besten in RAW. Da kriegt man das Beste bei raus. Und wenn man jetzt keine Lust hat, irgendwie aufwendig seine Fotos zu bearbeiten, sondern sie sollen einfach nur hübsch aussehen, also hübsch gleich aktueller Zeitgeist oder so, dann schmeißt man die einfach in diese Fotolemur-App rein und da findet eben eine AI, eine künstliche Intelligenz statt, die eben dieses Bild analysiert und sagt, ja, da sind eben Gesichter, Augen, da ist Hintergrund, da ist Baum, da ist Berg, da ist Wolke, irgendwas, also Himmel und nicht. Und kann dann eben sagen, ja, da ein bisschen mehr Kontrast, da die Schatten aufhellen, hier vielleicht nicht so sehr, da kann man es ein bisschen kräftiger machen, die Farben und so weiter. Ja, und dann kommt hinterher ein, ich mache jetzt mal ganz hohe Luftkommata, hübsches Foto raus.
Ja.
Man hat nämlich sehr, sehr wenig Eingriffsmöglichkeiten. Das findet vollautomatisch statt, das ist das Konzept von diesem Ding. Man sieht dann halt unten, wie bei Lightroom und anderen, auch so seine Vorschaubilder auf wie so eine Art Dia-Streifen. Und kann dann die Bilder einzeln durchklicken. Und dann gibt es, soweit ich gesehen habe, in den Videos zwei Möglichkeiten, noch Anpassungen vorzunehmen. Das eine ist ein Bildzuschnitt oder ein Geraderücken, also ein Drehen, wobei das auch durchaus schon automatisch stattfindet. Nämlich genau das Geradedrehen. Und es gibt einen Schieberegler, der zwischen realistisch und lebendig zu verschieben ist. Und der macht im Grunde genommen, wenn man nach lebendig schiebt, nichts anderes als die Sättigung eben zonenabhängig aufzuhübschen. Und je weiter man das nach rechts schiebt, desto clownkotziger, HDR-iger. Also clownkotze ist es vielleicht nicht, aber es wird sehr, sehr gesättigt und die Schatten sehr stark aufgehellt. Also es kriegt so einen sehr satten HDR-Tone-Mapping-Look.
Das wollen wahrscheinlich ganz viele Leute haben.
Ich sag ja, Zeitgeist, ne? Und es ist schon so, wenn du so normalen Leuten, also jetzt eben nicht Designern, Illustratoren, Fotografen, Künstlern im weitesten Sinne, sondern so normal, Otto-Normalverbraucher irgendwie.
Nicht Fotokennern
ein Foto präsentieren möchtest und möchtest einfach, dass er sagt, wow, dann druckst du ihm das einfach ein bisschen größer aus, Ne? Vielleicht auf A4, auf High Gloss, gesättigt, kontraststark und etwas heller. Und schon hast du gewonnen. Und im Grunde genommen ist es das, was diese Fotolimo-Software auch macht. Ich finde es pfiffig, wie sie das macht, weil sie eben nicht einfach pauschal über das ganze Bild geht, sondern das eben schon so ein bisschen abhängig von dem Bildinhalt macht. Das nimmt einen an der Stelle schon Arbeit ab, wenn es der Look ist, den man halt haben möchte. Und ich weiß nicht, ob das Einführungsangebot noch gilt für $30. Das fände ich jetzt ehrlich gesagt okay.
Das ist noch hier Pre-Dingens. Pre-Order, 30 Money.
Ja, also wenn es...
$30, ja.
Ja, dann, also für $30 würde ich sagen, kann man da zuschlagen. Das ist ein
Einmalkauf. Da kriegst du sogar noch Lens Flare Studio dazu.
Hey.
Ja, Lens Flare, Entschuldigung. Jedes Bild wird durch Lens Flares aufgewertet.
Ja,
Lens Flare, jetzt fehlt eigentlich nur noch die...
kostenlos von Krolop und Gerst.
Brauchst jetzt nur noch die... Die Vignettensammlung dazu. Und dann.
Oh, eine Vignettensammlung. Ah, ich könnte mal eine Vignettensammlung anbieten.
Genau.
Gute Idee. Mhm. Boris, seine Vignettensammlung.
Genau. Und du kriegst dann quasi, also Fotolimo für Mac kostet eigentlich 49, Lens Flare Studio kostet eigentlich 30 und zusammen kriegst du die für 29.
Ja, siehst du mal. Ja. Also ich finde es, wie gesagt, bei $30 finde ich das okay, wenn man jetzt eben nicht die Ambition hat, hier großartig was zu bearbeiten, sondern man hat jetzt einfach hier 100 ausgewählte Bilder von irgendeinem Ausflug und jetzt hau die mal durch, mach sie hübsch, komm raus, fertig, gutes gewesen. Das funktioniert. Ne? Gerade so irgendwie Gesichter, die im Schatten sind, aufhellen, muss man nicht manuell machen.
Ich gucke mir die 2, 4, 6, 7 Beispiele auf der Homepage gerade an. Mhm. Ja, und die haben natürlich alle 7 Originalbilder genommen, die alle in irgendeiner Form bearbeitungswürdig sind. Das heißt, da würde ich auch tatsächlich bei all diesen 7 Bildern was tun. Mhm. Ich würde allerdings keines dieser Bilder auch nur annähernd so bearbeiten,
Nein.
wie Fotolimo das vorschlägt. Also da bin ich weit weg davon.
Ich finde teilweise unbearbeitet auch wieder in Anführungszeichen, das Vorherbild ansprechender als das Nachherbild.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel so ein Bild von London von oben, wo dann irgendwie ziemlich viel Dunst entfernt ist und die Farben
kräftig. Das ist schön, das Vorherbild.
Und das Vorherbild, das bringt so ein bisschen diese kühle Nebelstimmung rüber. Und das andere
sieht aus wie aus einem Sommerbild. Ne?
Ja, genau. Ja. Aber wenn man den Look mag und wenn es mal schnell gehen soll, warum nicht?
Fotolimo, Lemur, wir verlinken es in den Notizen zur Sendung. Direkt
hast du eigentlich
in
schon eurem
Podcatcher und.
Hattest du für nicht die Blöcke noch ein bisschen verschoben? Sollen wir mal einen einschieben?
Ja, schieben wir mal einen ein. Und zwar drückst du jetzt erstmal auf den Knopf.
Ich drück mal auf den Knopf.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, du hast was Neues bekommen.
Denn die Sendung wird unterstützt von enjoyyourcamera.com. Das ist
Knarz.
Ja, ich muss mir. Ich habe immer noch den alten Stuhl. Schon in der ersten Sendung habe ich gesagt, ich brauche mal einen neuen Stuhl. Ist ja erst 10 Jahre her.
Ich hätte einen guten Tipp. Ich zeig dir mal, wo man gute Stühle kriegt.
Ja, vielleicht gibt's ja mal einen bei enjoyyourcamera.com, denn die haben schönes Fotozubehör. Und was sie mir jetzt geschickt haben, ist etwas, was eigentlich so gar nicht zu mir passt. Es ist nämlich eine Handschlaufe. Und ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der Handschlaufen-Typ. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Du machst ja gerne so Handschlaufen an die Kamera. Ich habe immer gerne einen Strappen oder hänge mir das ans Holster. Aber ich muss sagen, diese Handschlaufe, die ist pfiffig. Das ist die Spider Light Hand Strap, so heißt sie. Ist also von Spider. Die haben sowieso ganz coole Produkte, nämlich auch diesen Holster und sowas. Und dieser Spider Light Hand Strap, der ist jetzt für kleine Kameras, also vornehmlich für die Spiegellosen gedacht. Es geht auch für die ganz kleinen. Spiegelreflexen ist auch kein Problem. Aber so diese Gewichtsklasse und diese Gehäusegröße, wie jetzt so eine OMD von Olympus oder eine Fuji, diese kleinen, dafür ist sie gemacht. Und das Pfiffige, ich weiß gar nicht, da ist mehreres pfiffig gleich dran an diesen Dingern. Also zum einen ist es eine Schlaufe, die, wie die anderen Spider-Schlaufen auch, offen stehen bleibt. Das heißt, die ist insgesamt so verwindungssteif, dass sie nicht zusammenfällt. Ist also nicht so ein lockerer Lederriemen, der einfach irgendwo runterbaumelt, sondern wenn ich die Hand rausnehme und die Kamera in die Ecke lege, dann bleibt da eine Schlaufe. Warum ist das gut? wenn ich die Kamera jetzt so einfach in die Fototasche lege, zum Beispiel in eine Umhängetasche, dann kann ich einfach den Deckel von der Umhängetasche aufmachen, kann mit der Hand reingreifen in die Schlaufe und die Kamera rausziehen. Ich muss dann also nicht nochmal umgreifen. Das ist sehr, sehr praktisch, wie ich finde. Das andere Praktische ist, achso, das ist vielleicht nicht praktisch, das haben andere auch, sie ist innen gepolstert. Das fand ich hier ganz interessant. Es ist total flauschig. Kann meine Finger gar nicht davon lassen. Das ist total... Ich weiß nicht, was das für ein Material ist. Das
Wir beenden die Sendung, während Boris die Handschlaufe streichelt.
Ach, das ist so weich. Herrlich. Die Befestigung unten an der Kamera, das ist jetzt bei mir generell prinzipielles Problem. Ich sag warum. Sie hat so einen längeren Schlitz, wo man eine Schraube durchdrehen kann, um sie an das Stativgewinde festzuschrauben.
Also du schraubst das Stativgewinde quasi auf die Schlaufe drauf.
Genau.
Also die Schlaufe ist zwischen Stativplatte und
Das kann man nämlich Kamera. Machen. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Das heißt, wenn du eine Wechselplatte drunter hast, so eine AK Swiss oder eine Manfrotto Wechselplatte, dann musst du jetzt die Schlaufe nicht oben auf die Wechselplatte drauf schrauben. Festmachen, weil sonst kriegst du Schlaufe ja nicht mehr abgeschlauft, sonst kriegst du deine Kamera ja nicht mehr aufs Stativ, sondern das ist ein ganz, ganz flaches Band und das machst du halt unter die Stativplatte.
Okay. Das ist dann aber unabhängig von der Stativplatte, kannst du jede nehmen quasi.
Da kannst du jede nehmen, außer die, die ich habe, weil ich habe... Ich habe unter meiner OMD habe ich ja so eine AK Swiss Platte, die den kompletten Boden der Kamera bedeckt, also die quasi den Boden verlängert. Damit funktioniert es halt nicht wirklich, weil da kriegst du es nicht drunter. Ja, das ist prinzipbedingt, aber dann ein Tod musst du sterben. Mit normalen Wechselplatten kein Problem. Sie ist dann auch wieder so flexibel unten, also das ist keine starre Befestigung unten, sondern das bleibt flexibel, sodass man eben, wenn man unten das Akkufach zum Beispiel hat, dass man da trotzdem an seinen Akku drankommt. Mhm. Muss man also nicht abschrauben, kann man zur Seite machen. Und die andere Seite von der Schlaufe, die machst du halt da fest, wo du auch den Kameragurt festmachst. Ich habe das hier bei meiner Olympus einfach durch diese dreieckige, beweglich gelagerte Schlaufe, Aufhängung, was auch immer, durchgezogen.
Schlaufhängung.
Ich habe das zusätzlich zu meinem langen Strappen dran gemacht. Das funktioniert. Ist nicht hundertprozentig optimal. Optimal wäre, wenn man einen mitgelieferten Adapter verwendet. Da sind verschiedene dabei für Kameramodelle. Und dann machst du an der Kamera, wie bei der Olympus jetzt, dieses wackelnde Trapez einfach ab. Und dann hängt dir an der Kamera nur noch so ein fest installiertes Loch quasi, was rausguckt. Ein rausguckendes Loch. Und da klippt man diesen Adapter rein und dann macht man die Schlaufe fest. Was den Vorteil hat, dass die Schlaufe richtig stabil sitzt und sich nicht bewegt. Das ist jetzt hier bei mir noch nicht optimal. Aber ich wollte ja den Strappen dann hinterher weiter benutzen. Also ein pfiffiges Teil, das gibt's in verschiedenen Farben. In Schwarz, in Rot, in Orange, sie nennen es auch Kupfer, in Hellblau, in Dunkelblau und in Lila oder Lilla, wie meine Deutschlehrerin zu sagen pflegte. Es ist auch verhältnismäßig schnell wieder abgemacht, weil du oben einfach mit so drei Druckknöpfen das Ganze befestigt hast. Lässt sich auch nochmal mit einer Schraube fixieren und gut. Pfiffig. Trägt nicht so dick auf, macht Spaß, liegt preislich nicht ganz günstig bei 46 Euro, also 45,99. Ihr könnt aber 5% sparen mit dem Gutscheincode HappyShooting2016 auf enjoyyourcamera.com und wir danken für den tollen Support.
Die
ist echt schick.
So, es gibt jetzt einen Kickstarter für die Kronos. Du erinnerst dich, die Highspeed-Kamera.
Die Highspeed-Kamera.
Die tatsächlich mit je nach Auflösung bis zu 21.500 Bilder pro Sekunde macht. Und da war ja so ein
Projekt.
Also bei der kleinsten Auflösung 21.500 Frames pro Sekunde. Das ist eine Ansage und das ist vor allem auch ein Angriff auf zum Beispiel Phantom. Wer mal so auf YouTube so Highspeed-Videos anguckt, die werden fast alle mit dieser Phantom gedreht oder mit einer der verschiedenen Phantoms. Das sind aber dann Kameras, wo man, glaube ich, irgendwie mal mindestens Faktor 10 davon hinlegt. Also da reden wir tatsächlich von, ja, viel Geld. Also die Kronos, die fing jetzt hier mit den günstigsten Optionen auf Kickstarter an für $2,499. Und die sind aber, glaube ich, schon weg. Die ist doch relativ beliebt. Die läuft noch 23 Tage. Der wollte 65.000 kanadische Dollar und hat schon 316.000. Hm. Das Ding hat eingeschlagen wie eine Rakete. Und ja, also es fängt so bei mit 720p, fängt es bei 1500 Frames pro Sekunde an. Das ist also dann bei einer ordentlichen Auflösung, und die anderen, die werden dann halt kleiner, und je kleiner, desto schneller geht das. Und was man so bisher sieht, was da rauskommt, es ist nicht ganz schlecht. Also das ist tatsächlich, das wird jetzt mal ein bisschen den Markt schubsen. Das ist so, man nennt es ja so ein Game Changer. Das ändert tatsächlich das Spiel.
Und das Ding hat ein Wechselobjektiv, ne? Hat ein C-Mount.
Genau. C-Mount, Wechselobjektive, und hat alles, was man so braucht. Hat einen LAN-Anschluss, hat Anschlüsse für Remote-Synchronisierung, hat sogar Tonanschlüsse, hat einen HDMI-Ausgang.
Standard-Akkus.
Nikon-Akkus sind das, von den dicken Nikon-Kameras. Die kriegt man also mittlerweile auch in allen Nachbauvarianten. Ist eben akkubetrieben. Das heißt, das ist im Gegensatz zu vielen von diesen Highspeed-Kameras oder, glaube ich, fast allen jetzt, ist das quasi eine, die man halt auch mitnehmen kann, die man also auch in the field verwenden kann, was auch nicht so ganz selbstverständlich ist. Und
Interessant fand ich ja die Bedienung von dem Ding. Ne? Das heißt, du hast den Auslöser, hast vorher irgendwie eingestellt, wahrscheinlich Auflösung, Geschwindigkeit.
Es läuft quasi ständig im Puffer mit. Ja. Das Ding nimmt also quasi in so einen Ringpuffer die ganze Zeit auf. Und wenn der Event passiert ist, sagst du, jetzt stopp. Die hat, glaube ich, 4 Sekunden Puffer oder so, was viel ist bei dieser Geschwindigkeit. Und dann kannst du dann zurückgehen und sagen, so, und jetzt gucken wir mal, wo das anfängt, wo es aufhört. Und
ja, vor allen Dingen, du hast dieses riesen Display auf der Rückseite und so einen Drehknopf, so einen Jog-Dial, und du kannst dann sofort nach der Aufnahme da einfach mal kurz durchscrollen bis zum Anfang der Aufnahme, kannst da wahrscheinlich gleich einen Cut machen und so.
Genau, du kannst ihm sagen, ja, von hier bis hier, ne? Bitte exportieren, und dann wird das aus diesem internen Puffer dann quasi auf eine SD-Karte gespielt. Und nach allem, was ich bisher so gehört habe, sind die anderen Highspeed-Geschichten halt alle viel, viel grottiger zu bedienen. Also das ist hier schon quasi, also nicht nur besser zu bedienen, sondern halt auch um mindestens eine Größenordnung günstiger. Und das ist enorm.
Also, das ist schon geil, ja.
Da müssen sich jetzt ein paar sehr warm anziehen. Und der Typ, der das gemacht hat, also das ist nicht irgendeine dicke Firma, sondern das ist ein Typ, der das also mit seiner Entwicklung so in seinem Hobbykeller quasi gemacht hat. Und das ist also tatsächlich so ein Guerilla-Projekt gewesen. Und allein deshalb, weil der so ein Underdog ist, hat er schon mal verdient, da mit richtig rauszukommen. Das bleibt mit Sicherheit nicht die einzige Highspeed-Kamera, die der Mann baut.
Es ist halt leider Gottes immer noch ein Preisrange, der so ein bisschen über dem liegt, was ich jetzt bereit bin, auf so eine Plattform zu werfen.
Boris, was willst du denn mit Highspeed-Video? Jetzt mal ohne Scheiß.
Mit Highspeed-Video? Ohoho, Bewegungsanalyse beim Pferd zum Beispiel.
Aber da brauchst du doch keine. Kostet? Da brauchst du doch keine 20.000 Frames pro Sekunde dafür. Da reichen dir vom iPhone auch die 240 Frames pro Sekunde locker.
Nein.
Natürlich.
No way.
Natürlich.
Schon gar nicht mit dem Objektiv im iPhone.
Na, jetzt komm.
Hast du eine Ahnung, was die Leute verlangen, ey? Und dann kommen die mit irgendeiner schäbigen, wie hießen die Dinger früher? Die ersten digitalen mit Tape hier. Was hatten wir? Wie hießen denn? DV-Kameras. Dann kommen die mit so einer schäbigen DV-Kamera, schließen die an so einen alten Röhrenmonitor an und verlangen noch Geld dafür. Boah. Vielleicht soll ich da doch Geld draufwerfen und dann
mach das. Hol dir das Ding, mach dich selbstständig, mach ein Business auf, Highspeed-Pferdesprung-Analysen.
Ja. Brauche ich noch jemanden, der mir günstig so eine
muss man Pferde analysieren?
Das gibt's natürlich, ja klar. Echt? Gerade im Sport, ja.
Aber du meinst dann aber eher so im Dressurbereich und so, oder?
Nö, überall. Also auch Verletzungen zu erkennen oder um zu gucken, ob du richtig sitzt und.
Boah.
Ja, ja.
Ich analysiere mich selber noch nicht mal so gut.
Sehr schön.
Also, guckt euch das an. Das ist ein sehr cooles Projekt und hat's, glaube ich, echt verdient. So, der Patrick hat uns was geschickt. Das lese ich mal vor und du darfst darauf antworten. Hallo Boris, hallo Chris. Erstmal möchte ich mich für viele Stunden Happy Shooting bedanken. Durch euch konnte ich viel lernen und in meinen eigenen Projekten anwenden. Nun muss ich euch aber mal eine Frage stellen, da ich in Zukunft ein kleines Heimstudio für Porträts einrichten möchte. Ich schwanke gerade zwischen den günstigen Durchlichtschirmen à la Valimax oder sollte ich doch gleich in Octa-Boxen investieren? Als Blitze dienen erstmal einfache Yongnuo Speedlights, die ich mit einem Yongnuo Auslösersystem an meiner Fuji X-T1 betreibe. Was sagt ihr? Grüße aus MacPom von Patrick.
Ja, ist eine super Frage. Und meine Antwort ist da auch relativ klar. Ich würde nämlich Patrick dir empfehlen, mit den Schirmen tatsächlich anzufangen. Weil sie eben der günstigste Einstieg sind. Die sind sehr, sehr leicht zu transportieren. Du kriegst sie klein zusammen. Wenn du dir die doppelt gefalteten von Valimax nimmst, Valimax haben die auch doppelt gefaltet. Westcott hat die doppelt gefalteten. Bei Valimax musst du mal gucken. Die doppelt gefalteten kriegst du so locker in Trolley geschmissen oder in den Fotorucksack. Bei den Valimax musst du mal gucken. Die kannst du dann aber irgendwie an der Seite befestigen und transportieren. Alles kein Problem. Und wenn dann mal ein Stativ umkippt und da eine Stange dran verbiegt, dann ist das nicht gleich. Tut nicht finanziell so richtig weh. Alles ist gut. Der einzige Haken ist, dass das Licht damit ein bisschen schwer zu bremsen ist. Das heißt, wenn du indoor unterwegs bist mit den Schirmen, dann hast du sehr, sehr viel Lichtverschmutzung, weil die Schirme halt gewölbt sind. Das heißt, die streuen in einem breiten Winkel das Licht. Sie reflektieren auch immer noch ein bisschen was nach hinten weg. Da gibt es dann die etwas teureren, die dann, wo der Blitz in dem Schirm drin ist und hinten nochmal schwarz abgedeckt ist. So ein Zwitter aus Schirm und Softbox. Würde ich dann aber nicht machen. Nimm erstmal einen normalen Schirm. Lern damit erstmal umzugehen, auszuleuchten. Mach das, was damit möglich ist. Da ist eine Menge mit möglich. Ich bin zu 95% nur mit den Schirmen unterwegs. Und wenn du dann weißt, was dich nervt und was dich stört und wo du mehr Kontrolle brauchst und dass du wirklich oft in engen Räumen unterwegs bist mit hellen Wänden oder ja nah an irgendwelchen Gebäuden dran bist, wo du aber die Person aufhellen willst, ohne den Hintergrund zu treffen und. Wenn du das wirklich oft brauchst, dann guckst du dich mal nach Softboxen um und dann musst du halt entscheiden, ob es dann eine sechseckige, eine achteckige, eine viereckige wird. Ob du doch ein Striplight nimmst oder ob du nicht vielleicht lieber eine große viereckige nimmst, die du dann auch abhängen oder abkleben kannst, um dann Striplight draus zu bauen. Aber sammel erstmal Erfahrung mit den Schirmen, damit du weißt, was du brauchst. So eine Octabox, die ist halt teurer, aber das Licht ist besser zu lenken. Und solltest du mal an eine Softbox denken, egal in welcher Form, dann achte darauf, dass du auf jeden Fall eine kriegst, wo du auch noch eine Wabe mit reinmachen kannst. Das sind häufig solche Kletteinsätze. Weil mit diesen Waben kriegst du das Licht eben noch besser und noch gerichteter unter Kontrolle, was gerade in sehr, sehr engen Räumen sehr hilfreich sein kann. Letzte Woche hatten wir vorgestellt, solche kleinen Striplights, die sich ganz flach zusammenfalten lassen. Das wäre vielleicht eine gute Alternative, ist aber eben schon sehr speziell, weil es wieder ein Striplight ist. Ne? Also Fazit, mit Schirmen starten, die brauchst du sowieso immer, die kannst du immer gut nutzen, kannst du eine ganze Gruppe von vorne mit zwei Schirmen ausleuchten, wenn du das mal machen willst und dann eben gezielt nachkaufen, was du brauchst und Fotos, cool. Fotos zeigen.
Tja, nicht schlecht. Ja.
Du hast mal ein Buch geschrieben, 1000 Bilder in der Stunde.
OneHour, 1000pics.com ja gratis ist. Mhm. Kann man jetzt geschenkt bekommen.
Auf der Messe habt ihr einen gesehen, der macht das wörtlich, ne?
Nee, der macht was anderes. Pass auf. Also, das war auf der Fotobörse. Sind ja nicht nur Leute, die jetzt irgendwelche gebrauchten Objektive und Kameras und Verschlüsse und Sachen verkaufen, sondern da sind auch allgemein Leute, die mit dem Thema was zu tun haben und vielleicht was anzubieten haben. Unter anderem war da ein Mensch, der ein Projekt hat, wo er, ja, da geht's ums Digitalisieren von Dias. Und jetzt gibt's ja reihenweise Leute, die noch irgendwie kistenweise alte Dias zu Hause haben. Und wenn du die jetzt mit dem Flachbettscanner irgendwie digitalisieren möchtest, da wirst du zum Hirsch. Also zum einen ist es viel Arbeit, zum anderen ist es langsam und dauert. Und dann kommt natürlich die Idee, wie kann man es vielleicht abfotografieren? Also kannst du irgendwie so Vorrichtungen, wo du das dann vor ein Makroobjektiv tust, und dann musst du aber auch immer viel Handarbeit machen und das ist doof. Und was macht der Mensch? Der nimmt jetzt einen Diaprojektor, nimmt da vorne das Objektiv runter, setzt eine Kamera davor mit einem Makroobjektiv, fotografiert also quasi auf die Filmbühne direkt. Der verkauft jetzt eine Vorrichtung, mit der das quasi gesteuert wird. Da habe ich den mal kurz interviewt und das hören wir uns jetzt mal kurz an.
Ah, das ist die 4.
Das ist die 4.
Ich bin der Hans Wehner. Okay, also was ich hier sehe, ist ein Diaprojektor. Davor, ohne Objektiv, davor steht eine Kamera, die schaut da vorne rein mit einem Makroobjektiv und eine Ansteuerelektronik.
Die Dias werden direkt durch den Diaprojektor, der kein Objektiv mehr hat, von der Bildbühne abfotografiert.
Und das ist so qualitativ gar kein Problem?
Nein, das wird also eigentlich besser als ein normaler Scanner, sag ich mal.
Und vor allem schneller.
Also wir machen hier mit diesem Verfahren ungefähr 1000 Bilder in der Stunde.
1000 in der Stunde?
1000 Bilder in der Stunde. Und dafür habe ich ein Steuergerät, was den Diaprojektor und die Kamera koordiniert.
Ja.
Und
also das Steuergerät schält den Projektor weiter und löst dann die Kamera aus, wenn das Bild drin ist und macht dann einfach so weiter. Immer den Loop quasi, das neue Bild.
Ja, genau so ist es.
Okay.
Man hat die Möglichkeit, auch HDR zu machen, wenn die Dias einen ziemlich hohen Kontrastumfang haben.
Genau, also das ist die klassische Belichtungsreihe.
Belichtungsreihe, ja. Belichtungsprojektierung, ja. Und diese Steuerung ist programmierbar. Man kann also im Prinzip jeden Dia-Projektor anschließen, der eine Kabelfernbedienung hat.
Ja.
Und praktisch jede Kamera, die einen Drahtauslöseranschluss hat oder eben, wenn sie keinen Drahtauslöseranschluss hat, Infrarot.
Können Sie es mal laufen lassen? Ich will es mal kurz hören hier.
Ja.
Also, das Magazin ist zurück. Jetzt wird das gestartet. So, und es wird ein Dia nach dem anderen eingezogen. Das ist jetzt der Projektor. Und die Kamera, Achtung. Und bei jedem Mal wird ein Bild gemacht.
Also die Kamera
gemacht.
Ist jetzt eine spiegellose Kamera, da hört man nicht so viel. Wenn man natürlich eine...
Könnte man jede nehmen, die ja ein Makroobjektiv hat?
Ja, jede Kamera eigentlich. Ja. Also muss natürlich ein Makroobjektiv irgendwie in irgendeiner Form haben.
Sie verkaufen die Ansteuerelektronik. Sie haben gerade gesagt, wer nicht so viel basteln will und einen Diaprojektor Ihnen schickt, dann passen Sie das an auf den entsprechenden Projektor?
Ja, genau so ist es ja. Also das ist dann von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Das machen wir dann individuell aus. Ne?
Was muss ich jetzt für diese Ansteuerelektronik bezahlen?
Also diese Ansteuerelektronik, sag ich mal, nur die Elektronik kostet 90 Euro oder 89 Euro.
Das ist aber günstig.
Ja. Und dann kommt eine Software noch dazu, wenn man die Steuerung umprogrammieren will. Man kann also alle Zeiten den Ablauf selbst einprogrammieren.
Okay.
Dann kostet es nochmal 49 Euro Software dazu.
Ja, ist ja klasse. Wo findet man das? Online irgendwo?
Ja, online unter www.utino.de.
Utino, U-T-I-N-O?
Genau so ist es, ja.
.de.
Ja.
Klasse.
Super.
Dankeschön.
Danke.
Das ja, das ist erstmal interessant. Ich habe mich da natürlich jetzt noch ein bisschen weiter in das Thema reingelesen, weil so ein Diaprojektor, den kriegst du heute hinterhergeworfen.
Mein Schwiegervater macht das gerade, aber eben nicht mit dem Makro vorne rein, sondern eben von der Leinwand. Das heißt,
ja, das
für den
kann man auch
wäre
machen,
das jetzt genau richtig gewesen.
Also was der da aufgebaut hat, war tatsächlich eine spiegellose Kamera mit einem Adapter und so einem Nikon Makro vorne dran. Und das eben vorne über so einen Winkel da festgemacht und dann, ja, der baut einem das irgendwie um. Ich bin dann da so ein bisschen, dachte mir, naja gut, aber wie ist denn das, wenn man jetzt in diesen Diaprojektor vorne rein fotografiert? Der macht ja enorm viel Licht, ne? Der muss ja eigentlich eine mehrere Quadratmeter große Leinwand eigentlich ausleuchten.
Ja, ich kenne das, sonst, dass da eine andere Birne reingeschraubt wird, ne?
Gut, da hast du dann also tendenziell zu viel Licht, musst also mit irgendwie extrem kurzen Zeiten, niedrigen ISOs und winzigen Blenden arbeiten, hast aber wieder das Problem der Beugung und auch zu viel Schärfentiefe, weil du hast ja vielleicht auf der Linse hinter dem Bild irgendwie Staub, den du dann auch noch scharf siehst. Das ist dann nix. Es gibt aber wohl auch Umrüstsätze, habe ich gesehen, die dann eben die Lichtquelle ändern, so ein anderes Licht da einbauen und dann auch noch eine Mattscheibe irgendwie dahinter machen. Da muss man sich aber mal selber schlau machen. Die Alternative wäre natürlich, einen ND-Filter zu nehmen. Dann musst du nicht mit so kleinen Blenden arbeiten, hast aber dann potenziell wieder das Problem, dass du Spiegelungen bekommst. Und naja, ansonsten brauchst du, würde ich mal sagen, da wahrscheinlich je nach Projektor auch einen Autofokus, weil das ist ja ein Makrobereich, in dem du arbeitest und die Projektoren, die sind jetzt für Zuverlässigkeit gebaut und nicht für Präzision. Deshalb haben manche Projektoren ja selber einen Autofokus eingebaut.
Richtig.
Damit sie, weil nicht jedes Dia exakt gleich liegt, wenn es da reingeschoben wird. Und ja, dann hast du möglicherweise musst du die Kamera bei jedem Bild einfach nochmal fokussieren. Und dann hast du noch ein potenzielles weiteres Problem bei glaslos gerahmten Dias, und das ist da, glaube ich, der bessere Weg. Kennst du das noch, dieses Umploppen? Das Dia hat eine gewisse Spannung in eine Richtung, und dann durch die Hitze verändert sich die Statik oder die Kräfte, die da wirken, und dann schlägt das um. Dann machst du plötzlich Klick und dann muss man
wieder nachfokussieren. Dann ist es unscharf, dann drückst du auf die Fernbedienung auf Autofokus oder machst einen Fokus vor zurück.
Das halte ich bei dem System aber für unproblematisch, weil das so schnell geht, dass das Dia da eh nur eine Sekunde oder zwei drin ist. Das ist also vom Zeitraum, glaube ich, nicht lang genug.
Der Erklärung jetzt so, dass er halt nur kurz wartet, bis das Ding drin ist und dann den Impuls kriegt,
genau.
Foto machen. Mhm.
Also wie gesagt, er verkauft dieses Ding, utino.de, das ist eine Steuerelektronik, die er dann auch wenn du es nicht selber machen kannst, auf den entsprechenden Projektor anpasst. Die haben da unterschiedliche Anschlüsse dafür, für diese manuellen Vortrieb. Wenn die Kamera keine Kabelauslösemöglichkeit hat, dann kann er auch einen Infrarotauslöser ansteuern, der dann die Kamera wieder auslöst. Also man kriegt da quasi alles irgendwie dran. Dann bin ich auf meiner Suche noch so ein bisschen weitergekommen. Zum Beispiel bin ich bei Fotonovum noch gelandet. Die haben das Dia Digifix. Das ist nämlich so ein Umrüstset für Dia-Projektoren, wo also auch, glaube ich, ich glaube, da wird auch die Mattscheibe wird da verändert und ein anderes Licht reingemacht. Und dann habe ich noch was gefunden. Da weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, wie aktuell das ist. Es gibt noch einen Anbieter, der SP Scan heißt der, das ist eine Firma, die Image Engineering heißt, und ich bin auf deren Website gewesen, habe das auf Anhieb nicht mehr gefunden. Kann also sein, dass die das nicht mehr vertreiben, aber das war im Prinzip auch nochmal so eine Ansteuerlösung. Also gibt's wohl mehrere Lösungen, und ich sag mal, wenn man jetzt nicht drauf Wert legt, jedes Bild einzeln mit den feinsten Handschuhen anzufassen, sondern damit eine Automatik drüber kann, einfach um die zu archivieren, aber jetzt nicht um sie irgendwie in Galeriegröße ausstellen zu wollen, dann halte ich so eine Lösung für ziemlich brauchbar, weil sie geht dann tatsächlich schnell. Also 1000 Bilder in der Stunde ist schon eine Ansage.
Der Vorteil ist halt, dass das dann weitestgehend unbeaufsichtigt Magazin für Magazin durchläuft. Hm. Es gibt ja auch so diese Magazinverlängerung, dass du so zwei Magazine so reingestoben kriegst, je nach Projektor. Mhm. Klar, wenn das natürlich mal verklemmt, das kennen wir alle früher von den Dia-Projektoren, dann klemmt's halt, dann musst du halt hin und weiter machen. Weil ansonsten ist die Alternative natürlich, die Technik zu nehmen, also sprich einfach vorne rein zu fotografieren und dann in der linken Hand den Auslöser für den Dia-Projektor, rechts den Auslöser für die Kamera und dann immer links klicken, rechts klicken.
Da wirst du aber zum Hirsch.
Rechts klicken und dann dauert's halt, ne?
Also mein Freund Matthias hat sich mal von Reflektor gibt es vielleicht auch noch die Scanner gekauft, tatsächlich neu von Reflektor. Das sieht aus wie ein Dia-Projektor, funktioniert auch so, kann also Magazine, und macht einen Scan. Das heißt, das Dia wird reingeschoben und dann hat er so hunderte Magazine genommen, hat sich dann eins auf der Seite aufgeschnitten oder abgeschnitten und hat die zwei dann aneinander geklebt. Hat also ein 200er Magazin draus gemacht und eine Schiene gebaut, auf der das ruht, damit das dann auch mechanisch funktioniert, und hat dann, also bei der Scan-Geschwindigkeit lief das dann eine Nacht durch, um diese 200 Bilder zu scannen.
Mein Schwiegervater hat das ausprobiert mit so einem Scanner, der hat sich mal einen ausgeliehen von einem Fotogeschäft und ist damit überhaupt nicht glücklich geworden, weil er sagt, er hat diese dünnen Rahmen. Aha. Gibt diese etwas schmaler.
Die wackeln, die sitzen nicht so satt, ne?
Diese ganz dünnen Rahmen, damit du eben mehr in den Magazin reinkriegst, diese etwas dichter gepackten, und damit kam das Ding überhaupt nicht klar. Und es dauert einfach unglaublich lange.
Ja gut, also bei den heutigen Auflösungen der Kameras und der Qualität der Objektive ist tatsächlich Abfotografieren ja eine sehr, sehr, sehr gute Option. Das haben wir ja auch letztes Jahr auf Klostergeister gelernt, bei der Digitalisierung unserer Negative.
Ja, und man muss sich immer vor Augen halten, was man da digitalisiert. Wenn das echte Kunstwerke und echte Schätze sind, dann sollte man auch Aufwand da reinstecken und das hochauflösend archivieren. Wenn das die Schnappschüsse aus der Jugend sind, die sind sowieso unscharf und die Farben schon vergilbt und so weiter, dann muss man mal ein bisschen Kosten nutzen in Relation setzen.
Auf jeden Fall der Mensch, der den Utino.de macht. Utino steht, glaube ich, für Universal Timer. Das ist, glaube ich, Arduino-basiert, deshalb heißt das so. Mhm. Der macht das auf jeden Fall, und den kann man sich sicher auch mal ins Telefon holen und mal gucken, ob man da irgendwie vielleicht zu einer gemeinsamen Lösung kommt.
Finde ich gut.
Und ja, also einfach mal gucken, utino.de. Und das ist so, wenn du die Website anguckst, das ist auch so eine kleine Sache. Das ist ja nicht irgendwie ein Riesending, sondern der bastelt halt gern und macht das gerne.
Tja, finde ich gut.
So finde ich auch sehr gut. So. Ich finde keine Überleitung. Mach du mal.
Ja, ich habe mal ein bisschen gebastelt mit Stativen. Mhm. Stative, du verstehst?
Stative?
Ja, ich habe mir
Teil 1, 2 oder 3.
Das ist jetzt, glaube ich, der fünfte Teil der vierteiligen Trilogie.
Also Leute, holt euch eine Stulle, macht euch einen Kaffee, lehnt euch zurück.
Ich mache es ganz kurz, denn ich habe es ausführlich aufgeschrieben, damit ich mir hier nicht den Mund fusselig reden muss. Ich habe nämlich einen Blog gemacht über kompakte Stative. Wer jetzt auf den letzten Fotoworkshops dabei war, hat das eine oder andere vielleicht davon schon zu Gesicht bekommen. Und zwar hatte ich ältere Modelle von Three-Legged Things mir mal schicken lassen und ausprobiert. Einmal das Rick und einmal das Brian. Das Rick ist ein extrem kompaktes, das hat nicht mal 35 cm Packmaß. Das Brian hat so etwas über 40 cm Packmaß, aber kommt auf satte 1,91 hoch, immer inklusive Kugelkopf. Das hat mich umgehauen. Und weil die Three-Legged Things aber wohl jetzt anders produzieren, ich habe noch keine aktuellen Stative gesehen, aber man hat mir gesagt, dass es eben jetzt nicht mehr gedreht wird, die Verbindungsteile, sondern dass das ein Spritzguss sein soll und damit etwas anfälliger ist und nicht mehr so stabil sein soll und, und. Ah, habe ich gedacht, was macht man denn da mal so als Alternative, wenn man ein kleines Stativ sucht? Und da hatte ich mir von Ingo von Enjoy Your Camera mal ein Tilt All schicken lassen, den sie nämlich im Store haben, und zwar ein TE225. Das ist dann die Alu-Variante, gibt es auch als TC-Variante, dann ist es halt teurer. Das ist so ein bisschen so der Mitbewerb zu dem Three-Legged Thing Rig. Das hat 31 cm Packmaß. Überleg, kennst du noch so ein Schullineal? So ein 30 cm Lineal? Das hat ja links und rechts immer noch so einen halben Zentimeter dran. Das Ding ist also zusammengeklappt so lang wie so ein Schullineal. Das ist der Hammer. Und hat ausgefahren immer noch eine Arbeitshöhe von knapp über einen Meter ohne Mittelsäule und etwa 1,30 mit Mittelsäule. Das ist schon geil. Das sind alles drei jetzt keine Stative, wo ich jetzt empfehlen würde, mit einer größeren Kamera Langzeitbelichtung vom Sternenhimmel drauf zu machen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich hatte ja die Pentax K1 hatte ich ja. Mhm. Wer auf dem Insel-Workshop dabei war, der hat die K1 mit diesem super schweren Objektiv, was da drauf war, gesehen.
Und das hast du in der Kombi da drauf getan?
Das hatte ich in der Kombi, ich glaube sogar auf dem Rig. Das war
mit Vollauszug oder nur mit so einem Auszug?
Nee, ich habe dann, glaube ich, nur ein Bein ausgezogen, ganz tief, die Mittelsäule drinne gelassen und der Kopf hat das aber auch nicht wirklich geschafft. Also ein paar Bilder sind mir durch die Lappen gegangen, weil es einfach abgesackt ist.
Hast du die tatsächlich da mal auch irgendwie versucht zu vergleichen in puncto Stabilität? Also dass du sagst, welches wackelt mehr als das andere?
Mir ist noch kein Test eingefallen. Das wäre jetzt nämlich der Aufruf mal so an die Hörer, wer sagt, ist schön. Ein
halbwissenschaftlicher Test.
Ich habe da halt mal die Größe miteinander verglichen, das Packmaß, das Gewicht, das war für mich entscheidend, weil mir geht es darum, das Ding hinzustellen für, sei es ein Selfie oder bei Gruppenfotos,
genau.
Dass du immer eine stabile Position hast, da kommt es mir nicht auf 2 Pixel an, wenn das hinterher verwackelt. Völlig in Ordnung. Und wenn es jetzt nicht gerade windig draußen ist, würde ich sagen, dass ich von diesen Kameras auch Langzeitbelichtung hinkriege mit der spiegellosen Kamera. Hm. Ne? Also jetzt eine 5D würde ich da nicht draufstellen oder irgendwie so ein 400mm Tele, das würde ich damit nicht machen, aber Landschaftsaufnahmen, Langzeit kein Problem mit einer spiegellosen. Ziemlich cooler Scheiß und was mich absolut geflasht hatte, war dieses Tilt All.
Das ist das kleinste von den drei.
Das ist das kleinste und es ist klein, es ist leicht, es steht verhältnismäßig, also für seine Dünnheit verhältnismäßig stabil. Du hast ja überall auch noch Haken dran, um irgendwie ein Gewicht dran zu hängen, wenn du willst. Und ja, es ist bezaubernd. Der Kopf, der da drauf ist, der Kugelkopf, der da drauf ist, der große Feststellknopf, der dient bei dem Tilt-All gleichzeitig als Friktionseinstellung. Das heißt, du musst ihn halt nicht ganz festziehen, sondern kannst ihn ganz, ganz butterweich so anziehen, dass du gerade noch irgendwie ihn bewegt kriegst mit Kamera und Objektiv und das alles so stehen bleibt. Das fand ich interessant, dass das in der Preisklasse und in der Größe möglich ist. Guckt es euch mal an auf dem Blog, wir verlinken das. Und sollte jemand von euch eine Idee haben oder sagen, du, dann teste doch mal folgende Sache damit und dann zeige ich mir mal, wie das Ergebnis aussieht. Wenn ich dann noch ein bisschen Zeit finde, hole ich das gerne nochmal nach und dann testen wir mal die Stabilität. Mhm. Probieren wir es einfach mal aus.
Aber die sind jetzt eher für kleinere Kameras gedacht.
Die sind definitiv, ja. Also da willst du keine Vollformat-Spiegelreflex draufstellen. Also ich würde das nicht machen wollen.
Nee, ich glaube ja auch nicht. Ja, cool. Also du hast drüber geblockt. Wir verlinken es in den Shownotes. Mhm. Und dann guckt euch das einfach mal an. Der Andreas fragt. Hallo zusammen. In der vorletzten Folge habe ich mit Interesse den Tipp zur Weitwinkelfotografie gehört. Hier ging es ja unter anderem darum, dass sich mit kleiner Brennweite wirklich gleichzeitig der Bildwinkel und die Perspektive der menschlichen Sicht darstellen lässt. Mir fiel es auch öfter beim Fotografieren von Landschaften auf, dass einfach zu viel im Hintergrund verschwindet. Wenn ich zum Beispiel mit 18 mm fotografiere, zoome ich jedoch heran, fehlt dieses Gefühl für Weite im Bild. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich behaupte mal, mit folgendem Trick beides zu bekommen, um eine Landschaft in ihrer Weite und trotzdem nah abzubilden. Man lässt einfach das Weitwinkelobjektiv zu Hause, nimmt nur zum Beispiel eine tolle Festbrennweite von 50 mm mit und macht dann einfach ein Panorama aus mehreren Hochkantbildern. Und damit meine ich jetzt nicht so ein extra breites Panorama, sondern zum Beispiel ein finales Seitenverhältnis von 2x5 Hochkant, aber deswegen Hochkant eben deswegen, um nichts vom oberen oder unteren Bildbereich weglassen zu müssen. Also die Einzelbilder Hochkant, meint er. Und um danach wieder ein Bild mit viel Inhalt im Querformat zu erhalten. Hier mal ein Beispiel, das ich auf meiner Backpacking-Tour durch Indonesien vom Bromo gemacht habe, da hatte ich einfach gerade keinen Weitwinkel zur Hand. Wenn ich also denselben Ausschnitt nur mit einem Foto und einem Weitwinkelobjektiv gemacht hätte, wäre dieser Tempel im Hauptkrater und der Gebirgsrand da hinten sehr deutlich in die Ferne gerückt. Deshalb habe ich hier mit Blick in den Schwefelgas ausströmenden Krater vom Vulkan Lien gemacht. Das hat ein paar Bilder hier dazu getan. Nur mal so als Anregung für Landschaftsaufnahmen, bei denen sich eben nicht allzu viel bewegt. Nehmt diesen Kommentar gerne in eure Show auf und gebt Bescheid, ob ich hier mit Recht habe. Danke für die bisherigen tollen Folgen. Macht weiter so und bis bald, Andreas. Jetzt versuche ich das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also er sagt, statt des Weitwinkels bekommt er mehr Eindruck von dieser Weite, ohne dass ihm die Sachen verschwinden, wenn er ein Panorama aus mehreren Einzelbildern zusammenstitcht
mit längeren
Brennweite.
Und ich glaube da, also erstmal Andreas, vielen Dank für die ausführliche Mail und die schönen Beispielbilder. Die kriegen wir bestimmt verlinkt in den Shownotes. Ich glaube aber, da hast du einen Gedankenfehler. Weil nur die Tatsache, dass du zum Beispiel ein 18 mm in die Hand nimmst, bedeutet nicht, dass Dinge in weite Ferne rücken oder entfernt es plötzlich kleiner aussieht. Wenn Dinge in die Ferne rücken oder näher rankommen, dann hängt das einzig und allein mit deinem Standpunkt zusammen. Das heißt, also deine Perspektive ist nur von deinem Standpunkt in Relation zu deinem Motiv abhängig. Wenn du also mit einem 50 mm Objektiv ein Panorama machst an einer Stelle, wie du es ja auch getan hast bei deinem ersten Beispiel, dann hast du halt ein Bild mit einer gegebenen Perspektive, das heißt eine Relation, ein Größenverhältnis in bestimmten Entfernungsabständen. Wenn du an dieser Stelle stehen bleibst, du dich also nicht bewegst und ein 18 mm nimmst und dort einfach ein Bild machst, dann hast du genau dasselbe Bild, du hast dieselbe Perspektive, du hast wahrscheinlich oben und unten mehr drauf, weil so ein Weitwinkel ja dann in alle Richtungen weiteren Winkel hat. Das heißt, du müsstest dann nachträglich oben und unten was wegschneiden. Die Perspektive und die Größenverhältnisse im Bild wären aber exakt dieselben. Du hast aber einen großen Vorteil, wenn du das mit dem Panorama machen kannst, weil sich nämlich das Motiv zum Beispiel nicht bewegt. Du hast einfach unfassbar viel mehr Auflösung. Das heißt, du hast eben die Chance, hinterher noch einen Crop daraus zu machen mit viel mehr Details oder es sehr, sehr großformatig, sehr detailreich auszudrucken. Du gewinnst also an Auflösung, aber die Perspektive ändert sich nicht.
Du machst quasi aus dem kleineren Bildwinkel der längeren Brennweiten dann hinterher wieder den gleichen Bildwinkel, den du auch mit dem Weitwinkel gehabt hättest.
Genau.
Deckst also die gleiche Fläche ab.
Na, würde man jetzt ein Panorama in zwei oder in drei Reihen, also auch noch übereinander und nebeneinander machen, dann hättest du genau dasselbe, als wenn du gleich das Weitwinkel genommen hättest. Da ändert sich also nichts. Aber ja, absolut richtig, wenn man eben gerade mal keinen Weitwinkel zur Hand hat und man möchte jetzt eben diesen Eindruck haben, den man da vor Ort hat, warum nicht einfach die Brennweite nehmen, die man dabei hat und dann eben ein Panorama da machen, auf jeden Fall. Jojo.
Jojo.
Die Sache mit der Perspektive, ne?
Ja, Perspektive muss man sich echt merken. Perspektive ist tatsächlich nur durch den eigenen Standpunkt bestimmt. Also da, wo die Kamera sich befindet, da, wo man guckt.
Ja, der Irrtum kommt immer dadurch zustande, dass du natürlich fotografisch sagst, ja, jetzt habe ich hier 18 mm, also muss ich ja näher rangehen, damit ich das wieder groß habe.
Und näher rangehen bedeutet, du veränderst deine Perspektive.
Damit änderst du die Perspektive, genau. Bleibt man stehen, hat man exakt dasselbe Bild. Jut, jut. Apropos haben oder nicht haben. Du hast ja irgendwas mit Adobe.
Ach ja, das ist...
Du hast da eine kleine Geschichte. Was ist denn passiert?
Ja,
Fang doch mal vorne an.
Ich fange mal vorne an. Also ich bekam von Lightroom, also aktuelle Version, 6 Punkt irgendwas, bekam ich plötzlich diese Meldung, du musst dich jetzt hier bei CC einloggen. Also ne, dieses, ich möchte mit Lightroom Mobile synken und so weiter, musst dich hier in diese Creative Cloud einloggen. Das machst du in Lightroom.
Das am Mac.
Am Mac, genau. Mhm. Ich rede vom Mac. Und dann, also da geht es jetzt echt um diese Kombi oder um diese Verbindung zu Lightroom Mobile. Mhm. Und dann kommt da so ein Fenster hoch mit so einem kleinen Drehkringel und nach ein paar Sekunden sagt er mir dann plötzlich, your computer does not appear to be connected to the Internet. Dein Rechner scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein. Und das fand ich lustig, weil...
Das wäre sehr ungewöhnlich.
Das wäre nicht nur ungewöhnlich, sondern in dem Moment auch quasi innerhalb von Sekunden nachweisbar, dass das nicht so ist. Also die Fehlermeldung ist quasi komplett für den Arm.
Und die Meldung sagt nochmal ungefähr, wann das kam?
Wie, wann das kam? Also Lightroom starten,
Datum?
Ach so, das ging am 23. los.
Am 23.
Ja, also das ist eine Woche ungefähr.
Das war bevor die Telekom gesagt hatte, dass sie irgendwie.
Ja, das hat nichts mit der Telekom zu tun. Wir sind da eh nicht betroffen.
Müssen wir an dieser Stelle nur sagen, weil inzwischen gab es Probleme, nicht, dass gleich wieder die Hörerzuschriften kommen. Nee. Lag an der Telekom. Also es war vorher.
Ja, wie gesagt, ne, also das war dann erstmal eine Fehlermeldung, bei der ich schon mal irgendwie an mir zweifle, weil so eine Fehler, Entschuldigung, Boris, du bist Programmierer. Es ist nicht die feine Art, dem Kunden so eine nichtssagende und vor allem völlig falsche Fehlermeldung um die Ohren zu werfen, die ihm nicht hilft, irgendwo auch nur ein bisschen was an diesem Problem zu reparieren.
Also ich kenne das, dass es manchmal nicht ganz eindeutig im Code zu erkennen ist, was der Fehler ist, aber normalerweise behilft man sich als Entwickler damit, dass, wenn schon dieselbe Meldung an verschiedenen Stellen ausgegeben wird, mindestens nochmal ein Code da ist, damit der Support dann das an die Entwicklungsabteilung weiterleitet und der Entwickler nachgucken kann und kann sagen, ah, an der Stelle. Weil vielleicht liegt es ja auch an der empfangenen Seite, ne?
Es kann ja auch mal sein,
dass die Server nicht gehen.
Also es müsste für eine Software sehr einfach sein, rauszufinden, ob sie jetzt mit dem Internet verbunden ist oder
das
nicht.
Das kriegt man hin, ja, auf jeden richtig. Fall.
Also die ist komplett für den Arm, diese Lösung, diese Meldung. Und das hat mich schon mal so ein bisschen leicht in Zweifel gebracht. Dann habe ich mich online beschwert. So wie
von
man das heute macht.
Auf Rechner, Twitter. Der angeblich nicht mit dem Internet verbunden ist.
Genau, von dem Rechner, der natürlich verbunden war, habe ich dann den Tweet abgesetzt und dann kam auch irgendwie was zurück von Adobe. Muss ich übrigens dann sagen, Adobe hat mich an der Stelle tatsächlich positiv überrascht, weil du kennst das heute. Die Firmen verwenden ja diese Social-Plattformen in der Regel dazu, erstmal den Leuten die Möglichkeit zu geben, Dampf abzulassen und dann aber schnell diese Unterhaltung in eine Direct Message zu überführen, damit sie aus dem öffentlichen Schussfeld raus ist. Ne? Das ist ja,
wenn heute sie denn überhaupt was tun, viele pushen da auch richtig. Einfach nur Produkte und nehmen gar nichts entgegen.
Ist aber so, also wenn ich mir heute so, ich gucke jetzt mal Richtung Telekom oder so, das wäre so ein klassisches Beispiel. Das ist relativ schnell, sind die dann sagen, schick mir doch mal eine DM und dann ist das quasi aus der öffentlichen Sicht raus und dann wird das quasi da so ein bisschen verbuddelt dadurch. Da helfen die einem dann auch manchmal, aber es ist so dieses, wir wollen diese Sachen nicht öffentlich kochen und da hat Adobe, haben das erstmal gar nicht gemacht, sondern die haben das tatsächlich öffentlich gelassen. Das fand ich sehr bemerkenswert, weil mich macht das immer gleich fuchtig, wenn da sofort ein, lass uns mal privat drüber reden, kommt, dann weiß ich ganz genau, jetzt wirst du schon wieder irgendwo aufs Abstellgleis geschoben. Hat Adobe nicht gemacht, war also schon mal okay.
Okay.
Schickte mir dann aber eine recht unsinnige DM, die gar nichts gebracht hat. Haben sie aber dann gleich gemeint, nee, das war nicht so gemeint. Wir nehmen uns der Sache jetzt mal an und haben mir dann irgendwie einen Supportmenschen zugewiesen da. Die haben ja dann immer so Kürzel. Und diese Supportperson hat mir dann als nächstes, das war dann 2 Tage später, also das hat sich tatsächlich erstmal ein bisschen gezogen, am 25. mir dann folgende Message auf Twitter geschickt: Could you try updating your Flash Player and then restart the computer and try again?
Wir reden hier vom Mac und ich gehe davon aus, du hast keinen Flash Player installiert, richtig?
Nein, und der Screenshot, den ich geschickt habe von dem Fenster, ich habe das also jetzt mit Screenshots gemacht, ne? Der ist natürlich, ist klar, dass es auf einem Mac ist. Mhm. Also die Support-Person war nicht wirklich gut informiert, würde ich sagen. Ich habe dann erstmal gelacht, hab's retweetet, hab den Hinweis gegeben, dass ich auf dem Mac bin und dann kam auch zurück, dass ist okay, wir haben es verstanden. Immer noch alles öffentlich, ne? Und habe mich dann auf eine Troubleshooting-Page geschickt, auf der ich so ein paar Sachen hätte überprüfen sollen oder habe überprüfen sollen. Die wollten also dann erstmal wissen, ob ich überhaupt an diese Aktivierungsserver rankomme. Die haben da so ein paar Links bereitgestellt, klickt mal drauf, kommt eine Meldung, sagst du ja, funktioniert. Ich sollte meine Hosts-Datei resetten.
Also Das ist jetzt schon tief
im Betriebssystem drin.
Das ist ein Punkt, wo ich jetzt mal sage, der durchschnittliche Fotograf, der diese Software einsetzt, weiß nicht, was eine Host-Datei ist.
Wird erklärt in Schritt-für-Schritt-Anleitung. die wollen halt einfach sicherstellen, dass das nicht daher kommt, weil da irgendwie, dass irgendwas falsch läuft in puncto Internetverbindung. Das war aber natürlich auch völlig klar. Dann wollten sie noch wissen, ob ich sichere Webseiten aufmachen kann, also ob HTTPS durchkommt. Wahrscheinlich, um festzustellen, ob da irgendwie was mit Firewall weggeblockt ist oder so. Und ob ich das entsprechende Global Sign Root CA Certificate habe auf dem System. Das ist also so ein Zertifikat.
Beschreiben sie hoffentlich auch, wo man das findet.
Beschreiben die alles und ist alles. Also das war innerhalb von ein paar Minuten war das alles geklärt. Nee, alles in Ordnung. Hab das auch zurückgeschrieben. Dann wurde mir nahegelegt, ich sollte doch einfach mal deinstallieren und neu installieren.
Das Lightroom.
Mhm.
Hast du gemacht?
Also, ja, das ist CC, das kriegst du ja mit dem Knopfdruck, kannst das uninstallen und wieder reinstallen. Das geht so relativ zügig. Ich habe natürlich auch zwischendurch den Rechner mal neu gestartet, so in der üblichen Manier, falls das dann irgendwie was, aber hat alles nichts gebracht. Also war alles völlig ist immer nach wie vor diese gleiche Fehlermeldung. Dann haben sie mich noch irgendwo hingeschickt, um irgendwelche eine OPM-DB-Datei zu löschen, ganz tief in der Library, also so eine Datenbankdatei, wo irgendwelche Verbindungsdaten wohl gehalten werden. Auch das hat nichts gebracht. Und ging es weiter. Hab dann immer den Ball weiter zurückgespielt und dann ging es auch langsam so in die DM-Schiene rüber, weil wir kamen dann an den Punkt, wo es einfach etwas ausführlicher wurde und
das ist mit 140 Zeichen.
Das geht dann mit 140, war dann auch völlig okay so in dem Moment. Ja. Mir wurde dann folgende Vorgehensweise weiterhin nahegelegt. Close all Adobe Apps and sign out of Creative Cloud App. Then please follow the steps below. Step 1. On the Internet Explorer Tools menu, click Internet Options. In the Internet Options Dialog Box, click the Advanced tab in the Security Category und so weiter.
Das ist aber die Hilfe für Windows.
Das war dann schon das zweite Mal in diesem
Strang. Ich habe gar keinen Windows Explorer.
Dass ich ein sehr Windows-Spitz, also das war irgendwie nicht so ganz ja, ich verstehe es. Also das hat mich dann echt so ein bisschen mit Fragezeichen hinterlassen. Dann wollen sie noch wissen, ob ich mich auf lightroomadobe.com einloggen kann. Ja, da bin ich eingeloggt. Haben sich dann aber auch entschuldigt für das Missverständnis. Ne? Das, ja, ich glaube, also seither habe ich auch keine Windows-Tipps mehr bekommen. Es ging dann noch um irgendwelche weiteren Dateien, ob die da sind. Also da ich habe so das Gefühl, ich wurde dann auch so Stück für Stück weiter hochgereicht in der Supportkette zu Mitarbeitern, die bisschen mehr tun als nur irgendwelche Fragebäume abarbeiten, sondern eben auch wahrscheinlich ein bisschen tiefer drin sitzen. Sind wir jetzt an einem Punkt, also wo ich gebeten habe, einen Admin-Account anzulegen, weil du sollst das ja unter einem Admin-Account machen, das Zeug, weil die da ja, was ja auch nicht, auf irgendwas zugreifen wollen. Hat aber auch nichts gebracht. Dann ging es übers Wochenende, war nix. Und jetzt sind wir so den Ball am Hin- und Herspielen. Also momentan sind wir dabei, in den Preferences auf unter Lightroom in den Lightroom Mobile Preferences zu versuchen, irgendwelche Daten zu löschen. Das hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich jetzt einen Diagnostic Log angelegt. Die haben da so irgendwelche Keyboard Shortcuts, über die man so Logs anlegen lassen kann. Und die habe ich zurückgeschickt. Und da steckt es jetzt im Moment.
Also am 23.11. hast du die Meldung gekriegt, dass du angeblich nicht mit dem Internet verbunden bist und kannst keine Daten mit Lightroom Mobile austauschen, richtig?
Genau.
Und jetzt haben wir Dienstag, den 29. November und das geht immer noch nicht.
Dazwischen war ein Wochenende, wo der Support natürlich selbstverständlich nicht da ist.
Sollen die auch mal Pause machen, aber es ist jetzt ungefähr eine Woche.
Das ist ungefähr eine Woche her. Dazwischen habe ich auch nochmal irgendwie einen Tag nicht gekonnt, also muss ich ja der Fairheit halber sagen, dass ich da auch noch ein bisschen. Also wir sind dabei, es wird versucht, aber das ist jetzt schon irgendwie. Es scheint wohl etwas komplexer zu sein. Ich verstehe es nur nicht, warum, weil.
Also ich verstehe ja zum Beispiel, dass es immer Probleme geben kann in Software. Ne? Da sitze ich ja nun.
Aber warum immer ich und warum immer so oft?
Das bist nicht immer du, das sind ganz viele Leute da draußen. Das einzige Problemchen, was ich halt damit habe, ist, dass Adobe halt ganz groß die Trommel gerührt hat, die Werbetrommel für die Creative Cloud und alles so einfach und deine Bilder immer und überall verfügbar. Und ich stelle mir gerade vor, wenn man jetzt sein Business da wirklich drauf abstellt und ist drauf angewiesen, dass der Kram läuft und dann läuft jetzt der nicht und du musst dein Geld damit verdienen. Ich meine, du wirst immer noch einen anderen Arbeitsweg hinkriegen. Ist jetzt nicht so, dass irgendjemand keine Fotos mehr machen könnte, nur weil die Creative Cloud nicht mehr geht. Aber wenn du jetzt wirklich gerade unterwegs bist auf Reisen und du kannst eben jetzt nicht mal eben sagen, ach, dann nehme ich halt den anderen Rechner, weil den hast du jetzt gerade nicht. Also das ist schon irgendwie nicht so toll. Und das ist halt der Punkt, jetzt ohne Adobe, ne? Das ist generell das Problem mit der Cloud. Also mit allem, die Cloud heißt ja auch nur, nutz eine Plattform, einen Service, einen Server, der irgendwo im Internet steht.
Genau, Cloud bedeutet nur, dass es nicht auf deinem Rechner ist.
Richtig, es liegt halt auf einem anderen Rechner und da kann es halt auch immer Probleme geben. Und das ist so, weißt du noch, was ich geschmunzelt hatte, als ich mal bei euch war und ihr habt irgendwie einen neuen Rechner oder ein neues iPhone eingerichtet und wolltet mal eben eure Musik abspielen, die in der Cloud liegt und dann ging das nicht, weil dann irgendwie der Login und so und dann, ist kein Problem und das geht gleich und so.
Ja, wobei das ist ja mittlerweile alles, hat sich eingerüttelt und die Software läuft ja auch lokal bei dir, ne? Das ist ja nicht so, dass die Software auf deren Servern läuft, sondern das Lightroom läuft bei dir und wenn du nicht jetzt gerade irgendwie synken willst, dann. Also da wird natürlich online gecheckt, ob du die Lizenz erworben hast und ob du das auch darfst. Also du hast die Software trotzdem im Prinzip nur gemietet, weil wenn du lange genug dich nicht beim Cloud-Server gemeldet hast, dann wird dir der Hahn auch abgedreht. Das ist halt so.
Das Schwert schwebt immer über dir, ja.
Ja, wobei die Zeit haben sie mittlerweile schon recht verlängert. Also ein paar Monate hast du schon Zeit, aber trotzdem, es ist jetzt nur noch Mietsoftware natürlich, aber die läuft wenigstens noch lokal bei dir. Mhm. Also wenn dann die Telekom gerade mal ihr Internet versemmelt hat, weil sie irgendwie oder irgendwie so ein Wurm durchgeht, dann stehst du nicht gleich auf dem Trockenen. Aber trotzdem, wenn es, hast recht, wenn ich jetzt drauf angewiesen wäre, vor der nächsten Reise noch die wichtigen Kataloge und Bilder auf mein iPad rüber zu synken, damit ich dann da mit den Kunden vor Ort und bla und so weiter.
Oder du hast
dann wäre es ziemlich zum Kotzen.
Oder hast halt jetzt nicht um die Ecke im selben Gebäude, sondern in einem anderen Land hast du deinen Retoucher sitzen, der über Creative Cloud deine Bilder immer gesynkt kriegt, damit arbeitet, dann musst du plötzlich einen neuen Workflow dir einfallen.
Ich habe das Gefühl, was sich bei mir schon länger einstellt und eigentlich jetzt auch dadurch wieder etwas bestätigt wird, ist, dass dass das ganze Ding auf sehr tönernen Beinen steht. Also das ich habe so das Gefühl, ich darf nur mal husten und dann ist schon irgendwo passiert was. Wir hatten das ja in der Vergangenheit schon öfter und das war jetzt schon wieder so ein Fall. Das ist so ein bisschen wie, wenn Moni mit der Bahn fährt, dann ist es quasi garantiert, dass ich relativ schnell eine Meldung bekomme, dass die Sitzplätze-Reservierungen und die Sitzplatzreservierungen nicht eingespielt sind und der Wagen in der falschen Reihenfolge kommt und so weiter.
Das volle Programm halt.
Immer. Das volle Programm und das quasi auch fast regelmäßig. Also so, mir kommt Adobe so ein bisschen vor wie die Bahn, die Deutsche Bahn unter den Softwareunternehmen. Das war jetzt gemein, oder?
Thank you for retouching with Adobe.
Ja, gut.
Kommen wir mal zu was Schönerem. Ne?
Wir lassen das, ich werde das weiter verfolgen. Ich würde schon ganz gerne auch mal synken können. Wieder.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, auf diese Note, kommen wir jetzt zu was ganz Tollem. Und zwar zu Jimdo. Ihr könnt euch eine Website bauen für eure Fotos und das mit Ease, ne? Wird ganz easy mit Drag und Drop und Klick und Mach ohne Kenntnisse der Programmierung, der ohne HTML oder CSS oder sonstige Kenntnisse. Und das geht auch in sehr schön. Du hast mal ein bisschen im Blog gegraben bei denen.
Ja, ich finde den Blog ja nach wie vor interessant. Also den würde ich euch hiermit nochmal ans Herz legen wollen, den Jimdo-Blog. Den kriegt ihr unter de.jimdo.com/blog. Ja, und da gibt's zum Beispiel jetzt, ne, passend zum Weihnachtsgeschäft natürlich, Tipps für euren Shop. Das heißt, wenn ihr bei Jimdo einen Shop für eure Produkte habt, ich weiß ja nicht, vielleicht macht ihr oder euer Partner oder in eurem Freundeskreis jemand tolle Schmuckgeschichten oder irgendetwas und sagt, Mensch, wie können wir denn das mal irgendwie an die breite Masse verkaufen und nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt anbieten? Vielleicht geht das mit einer Jimdo-Seite. Dann lest euch da mal durch, denn da sind ein paar tolle Tipps dabei.
Handgenähte Nackenstrappen.
Zum Beispiel. Oh, das wäre cool. Ihr hättet schon einen Kunden hier. da gibt's ein paar Tipps, wie ihr das gestalten könnt, wie ihr euren Shop aufbauen könnt oder auch solltet, damit das eben für Kunden attraktiv ist, dass man etwas wiederfindet. Da ist zum Beispiel der Tipp drin, den wir ja auch gerne schon mal gegeben haben. Wenn ihr Artikel anbietet, dann macht pro Artikel auch eine eigene Seite, damit man, wenn man dann mal darauf verlinken möchte oder das teilen möchte in den Social Media, dass man dann genau zu diesem Artikel auch hinkommt. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwie ein Interesse versprüht und sagt, ja, guck mal, ich habe hier irgendwie den tollen handgenähten Nackenstrappen. Und der Boris sagt, das findet er total toll und klickt auf den Link, ist dann auf der Startseite, wo vielleicht 50 oder 100 Produkte sind und ich muss mich erstmal durchsuchen. Da wäre es halt schöner, man kommt direkt zum handgenähten Nackenstrappen. Das kann man machen. Und wenn man zum Beispiel das Jimdo Business Paket bucht, das ist das ganz große, das lohnt sich dann, wenn man wirklich viele Produkte hat und viel verkaufen möchte darüber, dann gibt es auch die Möglichkeit, solche sprechenden URLs mit Weiterleitung zu machen, dass ihr dann sagen könnt, also euredomain.de/handgenähter-nackenstrappen.
Viel zu lang, tippt keiner ein.
Ne, was wäre die kurze Variante davon?
Hanestra.
Das ist eine gute Idee. Also sowas steht da auch beschrieben. Kann man machen.
Ich habe noch eins mitgebracht. Und zwar haben wir, glaube ich, in der letzten Sendung oder in der vorletzten die Website besprochen von Ingo Dittmann. War eine sehr, sehr schlichte Webseite, fotografiert, genau. Und dem bin ich tatsächlich in Darmstadt auf der Fotobörse über den Weg gelaufen. Und der hat sich da nämlich gerade, der kam gerade mit seiner neuen Chamonix an, die er sich über Yobo gekauft hat. Und meinte dann so, nachdem ich so, erzähl mal, zeig mal, hat sich ein Objektiv da gekauft und so, dann meinte ich so, dann meinte er, oh, und ich habe euch übrigens meinen Link zu meiner Website geschickt, wegen Jimdo und so. Und dann sage ich, ja, die haben wir schon besprochen. Ach nee, da bin ich noch nicht so weit mit eurer Sendung, ne? Da fehlt mir noch was, dann muss ich mir die noch anhören. Und meint dann so, seit ich die hab, verkaufe ich mehr und krieg Aufträge. Und ich so, Moment. Und hab mein iPhone gezückt, auf Aufnahme gedrückt. Und dann habe ich das hier kurz mit ihm aufgenommen.
Mit wem spreche ich denn hier? Wer bist du?
Ja, Dietmann Ingo.
Du bist der, dessen Website wir letztes Mal besprochen haben.
Ja, anscheinend.
Du hast es noch nicht gehört.
Ich habe es noch nicht gehört.
Wir treffen uns hier auf der Fotobörse, zufällig. Du hast gerade was Interessantes gesagt. Was hat dir die Website gebracht?
Ja, seitdem ich die Seite habe, genau. Du bist echt ein Geschäftsmann.
Ja, klar. Hey, wenn du sowas sagst, muss ich das aufnehmen.
Also seitdem ich die Seite habe, habe ich einfach mehr Fotoaufträge. Da ist einfach jetzt mehr rumgekommen. Rufen immer wieder mal Leute an und schreiben mich auch an. Also es ist einfach zugenommen, hat einfach zugenommen.
Wie hast du die Bilder da eingebunden? Einfach Drag und Drop oder über einen Flickr-Link oder sowas?
Nee, einfach mit Drag und Drop rein.
Einfach reingeworfen und fertig?
Einfach reingeworfen, genau. Ja,
gut, alles klar. Würdest du weiterempfehlen?
Gute Frage, ja natürlich.
Alles klar, Dankeschön.
Ja, finde ich super. Ja,
so muss man das machen.
Also wenn ihr eure Webseite auch mal aufbauen wollt, dann könnt ihr kostenlos das einfach mal ausprobieren. Das ist kostenlos und bleibt kostenlos. Auf jimdo.de könnt ihr eure Webseite bauen. Und wenn ihr sagt, jawohl, das will ich haben, ich will da auch so einen Shop haben, ich will da auch meine eigene URL haben und noch viel mehr Funktionen, dann guckt mal, ob ihr Pro oder Business gebrauchen könnt und spart 15 € auf die Pro-Pakete mit dem Code Belichtigung. Belichtigung. Ja, danke für den Support an Jimdo.
Und wir gucken uns jetzt die Social Media an. Es
weihnachtet.
Es weihnachtet. Es ist nicht sehr viel los. Wobei, es sind auf Twitter. Wir fangen mal mit Twitter an. Da sind tatsächlich zwei Sachen jetzt gekommen.
Der Tom hat was.
Das ist schräg im wahrsten Sinne des Wortes. Fragt nämlich, ist ein schräger Sensor ein Rückgabegrund? Und dann hat er ein Bild geschickt, ein Foto von seiner Kamera, und man schaut vorne quasi, also die Kamera, das Objektiv ist weg, man schaut auf den Sensor, das ist eine Spiegellose, und der ist da tatsächlich mal deutlich irgendwie ein Grad schief drin.
Jetzt frage ich mich, ist das eine Kamera, die einen eingebauten Bildstabilisator hat? Wenn nein, ist sie ja tatsächlich schief eingebaut. Wenn ja, vielleicht ist sie einfach in dem Zustand stehen geblieben.
Müsste der Stabilisator das nicht auf null zurück? Also so würde ich das zumindest machen, wenn der nicht benutzt wird, dass der auf null zurückfährt.
Da weiß ich ja nicht jetzt, wie beweglich das ist und so, ob sich das vielleicht wieder austariert.
Wenn sie den Sensor nicht bewegt, sondern wenn der fix da drin ist, dann würde ich sagen, das ist nicht okay.
Nein.
Weil du willst die Kamera doch auf ein Stativ stellen und ein gerades Bild machen. Mhm. Und die Kamera schief stellen. Also wenn du da Garantie drauf hast auf das Ding, und wenn die neu ist und du die in Deutschland gekauft hast, dann hast du da Garantie drauf, dann hast du zumindest mal gesetzliche Gewährleistung darauf, dann kannst du das zurückgeben, tauschen lassen. Das ist völlig, also das ist indiskutabel, finde ich.
Mhm. Ich würde halt wirklich mal einen Fliesenspiegel ausrichten, das Ganze mit einer Wasserwaage einfach mal ein Foto machen, ob denn das tatsächlich schräg ist oder ob nur das Bajonett schief verbaut ist, also ob es eine optische Täuschung ist. Das würde ich vielleicht nochmal vorher ausprobieren, und wenn das Bild dann tatsächlich schräg ist, dann würde ich das zurückgeben, tauschen.
Ja. Der Bernhard hat noch auf Twitter eins hinterhergeschoben, und zwar zum Thema Dias-Scannen. Schreibt der Dias-Scannen von der falschen Emulsionsseite vorne und dem Trägermaterial hinten, habe ich da gegebenenfalls Artefakte, ist ja ein Makroobjektiv. Also kurz dazu, wenn wir Bilder haben auf einem Dia oder auf einem Negativ, der Film ist ja so aufgebaut, dass er aus einem Trägermaterial besteht und dann auf einer Seite eine Emulsion drauf hat, in der sich dann die lichtempfindlichen Teile befinden, beziehungsweise später dann eben die schwarzen Silberkörner beziehungsweise die Farben. Also haben wir ein relativ dickes Trägermaterial im Verhältnis zu dieser dünnen Emulsion. Die ist ja tatsächlich nur irgendwie ein paar Mikrometer dick. Und das Fokussieren, ja, das eine Mal fokussierst du eben auf die Emulsion, und wenn du so umdrehst, dann fokussierst du durch den Filmträger durch auf die Emulsion. Du hast aber trotzdem extrem geringe Abstände. Und ich habe Experimente gemacht mit einem Flachbettscanner, wo ich dann tatsächlich Negative einmal so rum und einmal so rum draufgelegt habe, und ich konnte beim besten Willen keinen Unterschied feststellen. Also vermute ich mal, dass die dünn genug sind, dass das keine Probleme macht. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, völlig paranoid bist, dann legst so rum, dass die Emulsion zum Objektiv oder zur scannenden Seite zeigt, damit du dann auf jeden Fall nicht durch das Trägermaterial durch musst. Aber ich glaube nicht, dass das ein echtes Problem ist.
Kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen.
Also die Schärfentiefe ist dann nicht so gering.
würde man wahrscheinlich auch nicht so knapp einstellen, weil so richtig exakt gerade muss das ja auch nicht da im Projektor stecken.
Tja, naja. Wie gesagt, ist eine Frage, ob das abfotografiert im Projektor oder
auf oder
im Scanner oder so.
Google Plus haben wir nichts.
Genau, im Slack gibt es zwei HS-Fragen, eine von Sebastian.
Ja.
Das ist eine analoge Frage. Ich richte meine Tetenal Superfix üblicherweise in 1 Liter Plastikflaschen. Also das sind Fixierer für den Film. Nach vielen Monaten ist die Flasche nun innen nicht mehr weiß, sondern schwarz belegt von den Überresten des Films. Verkürzt dieser Umstand die Lebensdauer meines Fixierers, wenn ich frische Chemie einfülle? Nein.
Was denn jetzt?
Also der Fixierer macht ja Folgendes. Der löst ja aus dem nicht belichteten Teil des Films nach der Entwicklung das Silber raus. Das heißt, was du da in der Flasche hast, ist dann im Prinzip eine Silberbeschichtung innen drin. Also das Schwarz ist tatsächlich Silber, was sich da langsam anlagert. Und das macht aber im Prinzip nicht wirklich was. Also ich habe jetzt noch nie eine messbare Verkürzung der Lebensdauer des Fixierers gehabt. Deshalb mach einfach weiter. Das ist sogar eher so ein bisschen so, ja, so sehen halt Fixiererflaschen nach einer Weile aus. Mhm. Die werden innen schwarz.
Einfach sammeln und dann teuer verkaufen. Der Silberwert steigt ja. Nicht? Na gut.
So, und der Hausmeister Joachim hat eine Frage. Vielleicht sind ja Uhrmacher unter den Zuhörern und Zuhörerinnen. Wer hat das nötige Herzchirurgenhändchen, um ein Zuiko digital 12 bis 60 mm SVD zu zerlegen und nachzusehen, warum die Blende bei 22 steckt? Mechanik hört man noch arbeiten, könnte also Kabelbruch oder ähnliches sein. Biete Kernöl, Bier und Speck.
Verlockend.
Ja, Kernöl, Bier und Speck. Also bei Kernöl und Speck wäre ich sofort dabei.
Ist das Objektiv versichert?
Ich habe keine Ahnung. Also, er hat ein Zuiko Digital Objektiv und die Blende 22 lässt sich nicht mehr ändern. Ja, irgendwas surrt und macht Geräusche drin. Tja, das ist, also glaube ich, ein Fall für den Service, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und falls jemand helfen möchte, einfach mal Kontakt aufnehmen, entweder im Slack an den Joachim oder in die Kommentare am besten, ne? happyshooting.de Folge 485.
Ja.
Und dann tauscht ihr mal irgendwie Kontaktdaten aus.
Er schreibt noch dazu im Slack übrigens, es ist sein teuerstes Glas, deshalb will er es nicht als Erstlingswerk fürs Zerlegen verwenden. Also er traut sich normalerweise. Ich glaube, der Joachim ist ja schon handwerklich nicht ganz ungeschickt. Ich habe so das Gefühl, das sind eher die gröberen Sachen, ohne ihm jetzt dazu nahe zu treten zu wollen.
Kannst du ihm ruhig nahe treten.
Das sind also nicht die ganz feinen, die man mit einer so einer Augenlupe und Licht dran braucht, sondern eher so die dicken Maschinen. Deshalb glaube ich, ja, ist okay. Und er sagt, das ist älter als 2 Jahre ohne Versicherung. Und plus 80 Grad Celsius helfen nichts. Das wäre so er schreibt, das sind die unbekannten Sachen, die ihn abschrecken. Der Backofen, der wäre tatsächlich interessant, wenn man zum Beispiel so einen Verschluss hat von einer alten analogen Kamera.
Wenn die Fette so fest sind. Dann,
ja, ist nicht mal, also ich habe jetzt tatsächlich einen Komporverschluss zerlegt.
Ja, ich habe das ja mal ausprobiert mit dem alten Objektiv und dem Backofen und das hat auch nicht dauerhaft geholfen, nicht so richtig. Und ich habe das dann tatsächlich in der Werkstatt gegeben, die sich damit auskennt. Ja.
Und
die
haben
das toll restauriert.
Ich habe mir ein altes Objektiv gekauft, das ist mal so ein Anastigmat-Doppellinse hier, mit einem Komporverschluss drin, also Baujahr mit Sicherheit vor 1930 und das ist sehr, das ist halt voll mechanisch und keine Elektronik drin und nichts und der wollte bei einer Sekunde und bei einer halben Sekunde wollte der nichts mehr machen, also haben wir nicht losgelaufen und wenn man dann in diesem Filmspann Verschlussspannhebel gedrückt hat, dann lief er los, aber so ein bisschen. Und den habe ich dann zerlegt, aber nicht komplett, sondern ich habe einfach mal den Deckel aufgeschraubt. Hab so ein Uhrmacherset, ne, hab den einmal aufgeschraubt, den Deckel, hat geraten, welche Schrauben ich zuerst mal aufmachen muss und immer die Angst gehabt, dass mir das Ding irgendwie so, dass mir so Federn entgegenspringen. Mhm. Dem war aber nicht so und das war jetzt auch nicht teuer, das Ding hat irgendwie 30 Euro gekostet, ist ziemlich runtergeritten und deshalb habe ich das dann zerlegt und habe es tatsächlich auseinanderbekommen und habe es dann Und ich habe dann auch die Stelle gesehen innen drin, wo es tatsächlich hakt. Das war nicht wegen irgendwelchen komischen Ölen, sondern das war bisschen verdreckt einfach. Das Ding ist jetzt 100 Jahre alt fast und da ist natürlich, kommt da Staub rein und der setzt sich irgendwo ab. Und dann habe ich da so ein bisschen mit dem Wattestäbchen und mit kleinen Ölfläschchen so ein bisschen an den Zahnrädern vorsichtig an den Stellen geölt, wo es hing und den dann ein bisschen bewegt, also 20 Mal ausgelöst, aufgezogen. Und die eine Sekunde, Moment, ah nee, das war jetzt nicht die Sekunde, Moment, ich muss mal kurz umstellen auf eine Sekunde. Das ist die Sekunde, Achtung. Kann jetzt jeder zurückspulen und mal nachmessen. Das ist ziemlich genau eine Sekunde jetzt. Tut also jetzt wieder.
Ich kürze die gleich im Schnitt und ärgere euch.
Oh! Lass das bitte so drin.
Oder ich kann sie ein bisschen, ich kann die auch länger machen.
Arsch, du Arsch.
Dann macht das so tick, 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 tick.
Eine Sekunde, das mache ich nochmal. Da musst du jede genau gleich machen. Nochmal eine.
Ja, ist klar.
Und nochmal eine.
Du, ich kann copy-paste. Nee, passt schon.
Du Saboteur!
Ja.
Sabber ja, also sogar. Das mit dem Basteln, wobei ja, bei dem teuren Objektiv wäre eine andere Geschichte, also bei den 30 Euro, die da im schlimmsten Fall kaputt gewesen wären. Aber jetzt weiß ich, ne, jetzt weiß ich, wie so ein Kompo-Verschluss von innen aussieht. Jetzt weiß ich zumindest bei den alten, wo man sie aufschrauben darf und wo nicht. Also ist nichts passiert, aber ich habe es auch wieder zusammenbekommen. Und weiß jetzt auch, wo es an dieser Verzögerung hakeln kann und wo man so mit ein Tröpfchen Öl und ein bisschen Bewegung dem Ding wieder auf die Sprünge hilft, ohne dass man es jetzt komplett zerlegen muss.
Tja.
Tja.
Und in ein, zwei Jahren bietest du eigene Verschlüsse an, die aus dem 3D-Drucker rausfallen.
Nein. Nein.
Und
nein,
bis es soweit ist, haben wir noch eine Frage?
Nee, ne? Ich habe hier nichts mehr auf Facebook vielleicht noch, aber.
Dann, nee, ist tote Hose.
Dode Hose, ihr seid alle im Weihnachtsstress.
Alle am Einkaufen. Dann machen wir nämlich was Neues für euch, nämlich eine neue Aufgabe. Die haben wir in der Pre-Show ermittelt, beziehungsweise alle Teilnehmer der Pre-Show haben das getan, die Hörer. Und ja, wie heißt sie denn, die neue Aufgabe?
Speed!
Speed!
Speed.
Speed. Die läuft vom 1. Dezember bis zum 15. Dezember 2016. Macht also ein neues Foto in diesem Zeitraum, 1.12. bis 15.12.2016, ladet das Bild dann bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Speed. Am besten alles zusammengeschrieben.
HS Speed.
HS Speed.
Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir einen, oder? Warte mal. So kurz schauen. happyshooting.de/Aufgaben, ob wir da schon mal ins Englische abgedriftet sind. Ich gehe jetzt nicht alle durch, aber so auf Anhieb finde ich da.
Anglizismen hier. Ich erinnere das an.
Es geht zu Ende mit uns.
Und ein SS in der Aufgabe. Und
das nach
dem Skandal mit dem
Rewe-Spot. Danke, Rewe-Spot. Merkel.
Oh, weia.
So, jetzt müssen wir noch das Geräuschrätsel auflösen.
Ja, das würde ich sagen.
Ich mache das nochmal vor. Also das dürfte jetzt nicht allzu schwer gewesen sein, das zu erraten. Achtung. Im Moment, ne, das, man kann das ja auch noch zwischendurch machen. Und dann macht man das.
Oder?
Oder man macht das. Das ist dein Objektiv, Boris.
Das ist so drollig.
Das ist mein Objektiv! Das ist dein Schneider Kreuznach Super Angulon 90 Blende 8.
Ja, wie geil ist das denn? Jetzt habe ich mein Objektiv gehört. Und das klingt Objektiv. So süß. Da bin ich jetzt aber froh, dass ich vorhin gesagt habe, das klingt aber süß, weil das hat mir so gefallen vom Sound her. Wenn ich jetzt gesagt hätte, oh, das klingt aber shabby.
Hattest du das nicht gedacht, dass das sein könnte?
Nee, überhaupt nicht.
Ehrlich?
Nein, ich dachte, das ist der Kulturverschluss, an dem du gebastelt hattest.
Nein, der machen wir mal kurz einen Vergleich, weil das eine ist ein Kompor, das ist auch ein Kompor.
Das ist beides Kompor.
Ein neuerer Kompor.
Aber der klingt
anders. Machen wir die mal hintereinander.
Mach mal den du gebastelt hast.
Den alten Kompor.
Der klingt rauer.
Und jetzt den neuen.
Der ist so ein bisschen ruhiger.
Ja, der ist auch neuer. Der ist auch ein bisschen,
also,
bisschen filigraner, würde ich sagen.
Tja, sehr
gut,
schön.
Gut, das war das Geräuschrätsel.
Ist ja voll süß.
Mhm.
Oh, Moment, ich habe hier irgendwas kaputt gemacht. Jetzt bin ich wieder da. Mhm.
Gut.
Sehr schön.
Sind wir durch. Vielen Dank alle, die hier hinter den Kulissen fleißig mitgeholfen haben, auch wenn es heute ein bisschen ruhiger war vor Weihnachten. Und wir haben mal einen Adventskalender gemacht, den eh keiner gehört hat.
Den könnt ihr heraussuchen, der ist noch online. Den könnt ihr immer noch hören. Das ist immer noch aktuell, was da gesagt wird.
Den gibt's noch. Also, dann wünschen wir euch was. Bis nächste Woche. Macht's gut. Nächste Woche wieder live. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Muss man das so betonen? Happy Shooting. Palim, palim. Genau.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.